NDR Info. Themenabend.
Hallo, ich bin Andreas Kuhnt. Heute wird es mal total digital oder schlicht auch nicht, denn wir fragen in den nächsten 90 Minuten, sind wir beim Thema Digitalisierung abgehängt? Frei nach dem Motto, hab gerade wieder mal kein Netz. Nach einer Expertenrunde hier im Forum bis 21 Uhr ist ab 21.05 Uhr in der Redezeit ein Platz für Ihre Fragen. Was meinen Sie? Was haben Sie beobachtet? Was haben Sie erlebt? Das wollen wir wissen. Sie können wie immer aber schon jetzt anrufen über die kostenfreie Servicetelefonnummer 08000 4417 77. Der Themenabend heute mit folgender Fragestellung. Hab gerade kein Netz. Sind wir beim Thema Digitalisierung abgehängt? Klar werden Sie jetzt sagen, wenn Sie auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen in irgendeinem Funkloch oder abgehängt vom schnellen Internet leben müssen. Aber sieht es wirklich allgemein auch so dramatisch aus? Und wenn es denn so dramatisch ist, was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Das ist die Frage, die wir heute besprechen wollen. Sind wir beim Thema Digitalisierung abgehängt? Nils Kinkel ist Kollege hier vom NDR. Und er ist bei uns Fachredakteur für Netzwelten. Schönen guten Abend, Herr Kinkel.
Schönen guten Abend.
Wie sehen Sie es denn?
Wir sind abgehängt, aber es tut sich viel. Also ich berichte jetzt schon fast seit 8 Jahren über das Thema und es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Gesellschaft verändert, auch wie sich die Netzabdeckung verändert. Ich habe als positives Beispiel gerade aus Schleswig-Holstein Bescheid bekommen, dass dann nächstes Jahr mein Glasfaserkabel ankommt. Hier in Hamburg in der Stadt habe ich jetzt dieses Jahr auch endlich Glasfaser. Also da haben wir Probleme im Haus, weil Altbau und Glasfaser, das verträgt sich noch nicht so gut. Es tut sich was, aber es könnte ein bisschen schneller gehen.
Lukas Kilian ist wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Auch Ihnen guten Abend, Herr Kilian.
Guten Abend.
Warum hat sich so lange nichts getan? Warum hat die Politik vielleicht auch jahrelang dieses Thema ein bisschen schleifen lassen?
Ich glaube, es wurde in großen Teilen in der Politik dieses Thema gar nicht richtig verstanden. Man hat zum Teil darauf gesetzt, dass es privat geregelt wird. Es gab ja in den 90er Jahren eine Grundgesetzänderung, dass man eben gesagt hat, dass dieser Telekommunikationsbereich in erster Linie privatrechtlich zu regeln ist und nur da in die Daseinsvorsorge eingegrätscht wird, wo es überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat man gesehen, der Ausbau funktioniert in einigen Teilen, aber wenn man jetzt zurückblickt und auf die Frage des heutigen Abends abstellt, dann muss man sagen, abgehängt ist man in Teilen Deutschland schon, im internationalen Vergleich zum Teil auch, aber das kann ja nicht dazu führen, dass man sagt, man legt sich jetzt hin und sagt, gut, wir haben verloren, sondern jetzt muss man eben wieder aufholen.
Ist in der Tat interessant, dass Sie das gleich sagen mit dem privatisierten oder mit dem privaten Ausbau, denn Herr Haug aus Hamburg, der hat uns tatsächlich schon gemailt und er hat genau das kritisiert. Er hat gesagt, die Versorgung durch Infrastruktur, Straße, Schiene, Kanäle, Telefon oder Datennetze ist eine hoheitliche Aufgabe, die geplant, gesteuert und kontrolliert werden muss. Dazu gehört auch ein Aufbau aus Steuergeldern und keine Versilberung von Staatsvermögen an gewinnorientierte Unternehmen. Ist das im Grunde das, was Sie gerade angesprochen haben, dass wir möglicherweise viele Jahre da in die falsche Richtung gedacht haben, dass wir gesagt haben, das müssen Unternehmen machen und wir als Staat halten uns zurück, wir vergeben die nötigen Lizenzen?
Ich glaube nicht, dass es insgesamt der falsche Ansatz ist, zu sagen, dass man dort die Privatwirtschaft auch mit in die Pflicht nimmt, weil ich glaube, kein Mensch wäre glücklich, wenn sein Internetanschluss von einem Staatskonzern laufen würde. Bei den Staatskonzernen, die wir jetzt in Deutschland noch haben, sieht man auch, da funktioniert nicht unbedingt alles. Ich glaube aber, dass wir schon besser da reingrätschen müssen, wo es eben nicht funktioniert. Und es ist eben ein riesengroßes Problem, dass wir im Moment jetzt landesweit, und das ist in Schleswig-Holstein die gleiche Diskussion wie in Hamburg und Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern, erstmal darüber reden, dass wir unsere eigene Landesnetze aufbauen, Schulen, Gerichte und sowas mit Glasfaserkabeln anschließen, um irgendwie ein Netz in der Region und in die Breite zu bringen.
Ich lasse jetzt erstmal in Ruhe, Sie sind ein bisschen angeschlagen, haben Sie mir gesagt, leicht belegte Stimme, weil Sie ein bisschen erkältet sind. Aber wir kommen da nachher noch und da höre ich nochmal drauf, wie sich das in den einzelnen Bundesländern so verhält. Tijen Onaran ist Vorsitzende von Global Digital Women. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit Ihrer Einrichtung Global Digital Women?
mit meiner Organisation Global Digital Women bin ich ja, wie der Name auch schon sagt, global unterwegs und ich muss sozusagen den Optimismus meiner Vorredner etwas trüben, wenn ich mal den Vergleich ziehe, wo wir in Deutschland stehen und wir sind ganz weit hinten. Ich finde es toll, dass die Bundesregierung jetzt endlich mal gesagt hat, wir machen was, also Machertum endlich angehen, aber irgendwie gefühlt 15 Jahre zu spät. Wenn ich mir andere Länder anschaue, da fängt es schon an den Schulen, digitale Bildung ist da schon lang auf dem Lehrplan. Wir reden immer noch darüber, ob iPads irgendwie im Unterricht wirklich stattfinden sollen, beziehungsweise dass das ja den Kindern und Jugendlichen schadet. Würde. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch stärker diese Machermentalität brauchen. Da kommen wir auch her. Wir haben ganz tolle Hidden Champions, die in Deutschland starten und weltweit auch aktiv sind. Wir sind eine Industrienation, wir sind sozusagen ein Schafferland, aber am Ende des Tages ist nun mal auch eine neue Zeitrechnung da. Wir müssen unsere Menschen fit machen für die Digitalisierung. Wir müssen sozusagen die Digitalisierung oder da ansetzen, wo die Digitalisierung ansetzen muss, nämlich in den Köpfen der Menschen und zuallererst in der Politik. Ich bezweifle, dass wir da die richtigen Personen haben. Ui. Die unser Land sozusagen fit machen. So jemand wie Dorothee Bär ist mit Sicherheit jemand, die zumindest diesen Optimismus einfach mal ausstrahlt, zu sagen, hey, wir machen und weg von diesem Bedenkenträgertum. Aber wenn wir in die politischen Institutionen schauen, ich will da niemandem zu nahe treten, aber es gibt da durchaus noch, sage ich mal, ein bisschen Luft nach oben, was auch neue Arbeitsmethoden etc. betrifft und vielleicht auch die Weiterbildung unserer Beamtinnen und Beamten. Da muss man eben auch mal investieren in die Weiterbildung und nicht immer sagen, wir schauen mal zu, wie die anderen Länder uns überholen.
Nils Kinkel, Sie beobachten ja nun die Netzwelten weltweit, sonst heißt das ja nicht Netzwelten. Ist das vielleicht aber trotzdem auch ein Plus in Deutschland, dass wir hin und wieder mal zweimal mehr überlegen, gerade was diese Datenflut angeht, die ja da in der digitalen Welt umherfliegt und vielleicht auch mal prüfen, ist das alles so in Ordnung, was wir da freigeben? Müssen wir unsere Leute, unsere Menschen in Deutschland vielleicht doch ein bisschen mehr schützen als in Amerika oder in anderen Ländern, das möglicherweise passiert?
Also das kann ein Vorteil sein, gerade wenn man heute nochmal auf die Börse schaut. Facebook, Apple, alle haben jetzt Schwierigkeiten, aber sie sind natürlich, das stimme ich meiner Vorrednerin auch zu, haben uns schon abgehängt, keine Frage. Aber teilweise auch mit deutschem Know-how, beispielsweise künstliche Intelligenz, auch so ein Thema, wo wir immer viel drüber reden. China macht das jetzt staatlich und will da führend werden. Aber in der vergangenen Woche hat das auch die Bundeskanzlerin gesagt, dass da mehr investiert wird und das zum Top-Thema gemacht. Also ich finde, wir haben lange gebraucht, jetzt sind wir aufgewacht und haben aber auch diese Köpfe. Ich habe in diesem Jahr mal den Papa der künstlichen Intelligenz interviewt. Herr Schmidhuber kommt aus München beispielsweise. Der sorgt dafür, wenn wir in unser Handy reinsprechen und sagen, hallo Google oder hallo Siri, ich will zum Bahnhof, dass durch diese künstliche Intelligenz dann eben auch die richtige Antwort kommt. Diese neuronalen Netzwerke wurden hier in München beispielsweise erfunden. Mhm. Gibt es viele Beispiele, wo wir, oder auch autonomes Fahren wird ja auch immer kritisiert, dass da jetzt beispielsweise Google und Apple da schneller sind mit ihren Autos, mit der Entwicklung. Ja, aber auch da kam der erste Impuls, auch aus München beispielsweise. Auch da gab es diese Entwicklung und dass dann natürlich die Forscher dorthin gehen, wo das Geld steckt, auch sowohl was die Unis angeht oder jetzt Google hat einfach so viel Geld, dass sie viele Forscher abwerben und das sozusagen weiterentwickeln, finde ich legitim. Es wird mutiger investiert dort auch. Da sind wir zurückhaltend. Aber gerade dieses Nachdenken, diese Frage, ist das alles gut, was Facebook macht an Datensammeln und wie setzt man die ganzen Daten auch im politischen Betrieb ein, wenn es jetzt um Wahlen geht. Da sehen wir doch, dass vielleicht ein paar Länder schon überdreht haben und dieses Nachdenken und Überlegen, macht es vielleicht Sinn, hier was in Europa aufzubauen, schadet nichts. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist, dass wir komplett abgehängt sind, aber das ist eben halt auch Globalisierung. Dann sind die Firmen halt eben im Silicon Valley, aber ich kann hier trotzdem mit einem guten Smartphone telefonieren, die inzwischen übrigens alle aus China kommen. Selbst die Koreaner, die da führend waren, sind inzwischen abgehängt von Huawei.
Lukas Kilian ist Vertreter der Politik sozusagen in unserer Runde hier. Haben Sie denn die Hoffnung, dass jetzt mit diesem Gipfel, der ja letzte Woche stattgefunden hat, zum Thema künstliche Intelligenz, wo auch die Kanzlerin diese Investitionen angekündigt hat, dass sich da zumindest so ein bisschen was in Bewegung setzt? Ist das aus Ihrer Sicht ein erster Schritt, ein erster kleiner Schritt, ein erster großer Schritt?
Ja, ist auf jeden Fall erstmal ein erster Schritt. Ich glaube schon, dass wir noch ehrgeiziger sein können. Es ist jetzt ja angepeilt, bis 2025 insgesamt 3 Milliarden auszugeben, Professuren für künstliche Intelligenz in Deutschland zu errichten, digitale Kompetenz überhaupt weiterzubringen, die gigabitfähigen Netze bis 2025 im Land hinzubekommen, also auch auf diesem Infrastrukturpfad voranzukommen und eben branchenübergreifend auch in der Wirtschaft ist die Industrie 4.0 voranzubringen. Also ich glaube, insgesamt ist es ein weiter Weg. Wenn man allerdings 3 Milliarden, bis 2025 auf Jahre aufteilt, dann sind es eben schon wieder nur ein paar Millionen. Und das ist, weiß ich nicht, ob das ausreichend ist. Man erwartet ja, dass, wenn man 3 Milliarden investiert, die Privatwirtschaft ungefähr in gleicher Höhe mit Investitionen nachziehen wird. Ich glaube, wir könnten da noch einen Ticken mutiger sein. Und wenn es um flächendeckende Versorgung geht, gigabitfähige Netze, 5G ist ein großes Thema, wird jetzt im November von der Bundesnetzagentur werden die Lizenzen versteigert. Ich glaube, wir sind falsch beraten, wenn es darum geht, dann möglichst viel Geld damit zu machen, sondern ich glaube, man sollte eher kleinere Unternehmen, die eben auch bereit sind, flächendeckender aktiv zu werden, den Vorzug bieten und dann auf Einnahmen verzichten, weil das, was man da im Zweifel jetzt einmalig einnimmt, das muss man jahrelang im Zweifel dreimal mehr ausgeben, um Lücken und weiße Flecken wieder zu schließen.
Können kleinere Unternehmen das leisten, was die Großen schon nicht schaffen?
Nee, es ist ja so, dass neue Anbieter sich auf dem Markt jetzt schon von der B-Netz A in gewisser Weise ausgeschlossen fühlen. Die sagen, dass wenn sie sich um Lizenzen bewerben wollen in Deutschland, dann können sie sich vorstellen, was sie da an Unterlagen ausfüllen müssen. Die sagen, es sind jetzt schon durch diesen gesamten Antragswust solche Hürden aufgebaut, dass neue gar nicht kommen wollen. Ich glaube, dass wir insbesondere den Schwerpunkt darauf legen müssten, dass es da nicht darum geht, am meisten Geld zu verdienen, sondern im Zweifel es auch so zu machen, dass man sich einen Funkmast teilen kann und die Infrastruktur geteilt wird, damit wir eine flächendeckende Abdeckung bekommen.
Tijan Unaran, Sie haben ja vorhin angesprochen, diese globalisierte Welt, in der Deutschland deutlich hinterherhängt, was die Digitalisierung angeht. Wenn wir jetzt aber mal über diese künstliche Intelligenz und vor allen Dingen über diesen Gipfel nochmal nachdenken und den auch ein bisschen interpretieren von letzter Woche, wo ja viel diskutiert worden ist in diesem Umfeld. Ist denn die Gefahr nicht doch auch weiterhin groß, dass das, was jetzt angeschoben wird in Deutschland, Nils Kinkel hat das ja auch gerade angesprochen, dass das dann letztlich doch wieder mit der Marktmacht anderer Unternehmen, die ganz woanders sitzen, dann aus Deutschland weggezogen wird?
Ich glaube nicht, dass es aus Deutschland weggezogen wird. Und ich würde gerne noch einen Punkt zu den 3 Milliarden sagen. Also ich sag mal, im Vergleich zu 27 Milliarden, die die Tech-Giganten wie Google oder Amazon in künstliche Intelligenz investieren, sind 3 Milliarden natürlich super, super wenig. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, Tech-Giganten und Facebook und so weiter wurde ja auch schon erwähnt. Absolut. Und ich bin auch nicht besonders glücklich darüber, was die mit unseren Daten machen. Aber Fakt ist, dass wir natürlich viel, viel, viel mehr Geld investieren müssen, um da tatsächlich an der Stelle mitzuspielen. Und die Frage ist, und das wurde, glaube ich, am Rande dieses Digitalgipfels oder am Rande der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung auch diskutiert, brauchen wir nicht eigentlich eine europäische Strategie? Also brauchen wir nicht etwas weg von diesem Nationalen, eher hin zu Think Big, also wirklich groß zu denken in meinen Worten oder in dem Umfeld, in dem ich mich aufhalte, global zu denken? Brauchen wir nicht eine europäische Strategie, um tatsächlich USA und China wirklich in gesundes und nachhaltiges, was wir auch wollen, wofür Deutschland ja auch steht, ein Gegengewicht zu bieten. Und ich glaube, das brauchen wir an der Stelle. Wir tun uns da unglaublich schwer, weil natürlich Europa gerade auch mit vielen anderen Dingen, sage ich mal, beschäftigt ist. Trotzdem glaube ich, dass wir da anziehen müssen. Es wurde ja auch diskutiert da am Rande der Konferenz, damit wir eben wettbewerbsfähig an der Stelle sein können und das nicht nur auf dieser nationalen Ebene belassen.
Ja, Lukas Gehirn?
Da würde ich direkt gern einsteigen. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, ja, europäische Strategie ist sinnvoller und wär gut, das ist richtig. Aber wir sind schon abgehängt, wir müssen jetzt zu Potte kommen. Und ich glaube, wir müssen jetzt das, was die Digitalklausur der Bundesregierung verspricht, erstmal einlösen und damit erstmal anfangen und dann möglicherweise auf europäischer Ebene gleichzeitig damit anfangen zu sagen, wir müssen jetzt eine Strategie erarbeiten. Ich bin großer Europafreund, aber wenn wir jetzt dieses Thema nur als europäisches Thema sehen und sagen, nur dann haben wir eine Chance, dann verlieren wir wieder Jahre.
Also Sie meinen, die Diskussionen, die dann auf europäischer Ebene geführt werden müssen, die verlangsamen im Grunde das Tempo natürlich in Deutschland dann erst nochmal wieder neu.
Ja.
Nils Kinkel, wir müssen ja vielleicht auch mal ansprechen, dass bei diesem Thema Digitalisierung ganz, ganz viele Punkte eine Rolle spielen. Wir reden jetzt über eigentlich alles mal, aber wir fangen mal noch mal an bei dem Thema, was Sie auch angesprochen haben, also die Versorgung auf dem Land. Da haben wir festgestellt, auch Lukas Kilian hat das gesagt, also in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern ganze Landstriche nicht versorgt. Menschen leben da sozusagen abgeschnitten von den wichtigsten Möglichkeiten, Dinge zu empfangen. Was muss denn jetzt passieren, damit erstmal sozusagen vor der eigenen Haustür eine gewisse Versorgung, eine sichere Versorgung, auch eine schnelle Versorgung sichergestellt ist?
Also ganz einfach, da muss einfach mal so ein Funkmast aufgebaut werden. Ich nenne ein Beispiel, ich steige hier in Zug, ist mir neulich passiert, oder ich wollte aussteigen und bin dann wieder weitergefahren Richtung Schwerin. Man verlässt Hamburg sozusagen in einem Zug, die haben sich ja bemüht, jetzt bei der Deutschen Bahn auch viel WLAN-Hotspots einzubauen. Es bringt nur nichts, der funktioniert nicht, weil ich kann kurz hinter Hamburg gar nicht mal mehr telefonieren, dass ich im falschen Zug bin. Und es gibt ja viele, die pendeln von Berlin nach Hamburg. Also ich will gar nicht sagen, wie lange.
Warum sitzen sie denn im falschen Zug, weil sie möglicherweise falsche digitale Informationen
haben? Da geht schon los. Da könnte man jetzt schon mal anfangen, dass ich eigentlich inzwischen nutze ich gerne Google, um von A nach B zu kommen. Da wird gezeigt, wo ich aufs Fahrrad muss, wo ich vielleicht eine U-Bahn nehmen kann. Das funktioniert nicht richtig, ist nicht richtig abgestimmt. Das nächste Problem ist dann sozusagen der Empfang, den ich habe. Wenn ich schon in dem relativ langsamen Zug, könnte ich ja sagen, ich arbeite entspannt. Es gibt ja auch viele Startups, die sind eben in Berlin, aber vielleicht muss man sich da austauschen, hin und her fahren. Dann könnte man die Zeit, wenn man schon in einem langsamen Zug sitzt, nutzen, um sinnvoll zu arbeiten. Nur wenn ich auf der Hälfte der Zugfahrt überhaupt keine Netzverbindung habe, dann bin ich tatsächlich abgehängt und dann wird das wieder ein Standortnachteil. Und so geht das im Prinzip weiter. Wenn ich mit dem Zug beispielsweise nach Österreich fahre, dann merkt man, kaum ist man über der Grenze hinter München, auf einmal funktioniert das WLAN im Zug deutlich besser, weil da einfach die ganze Abdeckung wesentlich besser gemacht ist. Und Österreich hat natürlich auch mit Bergen und so weiter auch große Probleme. Infrastruktur, das ist teuer, aber die Länder, die das sozusagen investieren, und dann kommen wir wieder zu 5G, ich vertrete nicht die Meinung, dass es wirklich im Wald und im letzten Ende muss alles flächendeckend abgedeckt werden, sondern dass man auf solchen Strecken entlang der Bahn, finde ich, entlang der Autobahn, in Großstädten, auch in mittelgroßen Städten, da darf es keine Funklöcher geben. Und dort, wenn ich auf dem Land schon lebe, mich dafür entscheide, dann muss ich da nicht flächendeckend auf der Fahrt über die Landstraße ein Handy nutzen können, weil bis zum autonomen Fahren, bis wir da so weit sind, das dauert auch noch Jahre, aber ich muss dann wenigstens in dem Ort, in dem ich lebe, muss ich arbeiten können, dass ich dann wiederum über das Glasfaserkabel, wenn ich als Architekt beispielsweise arbeite oder eine Werbeagentur habe, dann muss ich in der Lage sein, auch große Dateien hochzuladen und darf da keinen Standortnachteil haben. Darum geht's.
Gut, das ist nun in Deutschland offensichtlich fehlgelaufen. Was machen Sie denn in Schleswig-Holstein damit das da möglicherweise bald funktioniert, so wie es Nils ging. Und das ist ja, glaube ich, der Minimalanspruch, gerade gesagt hat, dass es da so funktioniert.
Ja, also ich muss uns jetzt mal loben. In Schleswig-Holstein sind wir schon ein bisschen weiter als im Rest des Landes. Wir haben aktuell sind 35% der Haushalte in Schleswig-Holstein mit Glasfasernetz angeschlossen. Und das
35?
Betrifft auch ländliche Räume. Bis 2022 sollen es 62 sein und bis 2025 ist, und da muss natürlich noch ordentlich eine Schippe draufgelegt werden, sollen es dann weitestgehend alle sein. Aber ich kriege das natürlich auch mit. Ich bin Landtagsabgeordneter, aber ich bin auch selbstständiger Rechtsanwalt, und wenn ich dann mit meiner Kanzlei oder mit Mandanten telefoniere und nach Kiel fahre, dann kann ich ihn 3 Funklöcher garantiert vorher nennen. Und dann weiß ich immer, da muss das Gespräch abgebrochen sein. Und im Zweifel sagt man sonst, ja, jetzt kommt gleich ein Funkloch, ich melde mich gleich wieder. Und das geht nicht. Und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass wir an den großen Verkehrsströmen erstmal die Netze instand setzen müssen, aber dann auch in der ländlichen Region. Und ich glaube, die Glasfaserzahlen für Schleswig-Holstein sind schon gar nicht schlecht dafür, dass man davon spricht, dass man deutschlandweit absolut abgehängt ist. Bundesweit führen wir, aber nichtsdestotrotz sind sie noch nicht herausragend gut.
Tijen Unaran, Sie haben angesprochen, dass es in anderen Ländern besser ist. Und Nils Kinkel hat Sie gerade unterstützt mit seinen Erfahrungen aus Österreich. Was müssen wir denn tun, wenn Sie jetzt wirklich mal über diesen Tellerrand hinausblicken, und Sie haben da ja viele Kontakte auch in Ihrem Netzwerk, was müssen wir tun, damit wir hier in Deutschland sozusagen erstmal diese wichtigen Basics überhaupt erstmal herstellen? Ich will in diesem Zusammenhang auch nochmal 2 E-Mails kurz zitieren, die wir bekommen haben, nämlich von Angelika Segebade aus Stadtland. Sie schreibt, wir wohnen in der Wesermarsch in einer Gemeinde mit 2000 Einwohnern. Unser Telefonanbieter ist egal. Leider haben wir im Haus nur permanent ununterbrochenen Empfang. Also permanent geht der Empfang weg. Ein Telefonat ist so nicht möglich. Nur mit dem Festnetz sind Telefonate überhaupt noch durchzuführen, das ist eine Katastrophe. In unserer Freizeit segeln wir auf der Nordsee. Der Liegeplatz für das Boot befindet sich in der Gemeinde Wangerland in Hoogsiel. Hier ist die Versorgung für 600 Boote unterirdisch. Es gibt kein WLAN-Netz. Da ist das Gelände nicht für das Internet erschlossen. Selbst dort ansässige Gewerbebetriebe wie beispielsweise Versorger für den Windpark Nordergründe haben keine angemessene Verbindung. Dieter Beik aus Großvollstedt schreibt, in vielen kleinen Orten hier bei uns in Schleswig-Holstein gibt es fast nur Sendemasten von bestimmten Anbietern und die fallen regelmäßig aus oder verlangsamen sich drastisch, wenn zu viele im Netz sind. In den östlichen Bundesländern ist das noch drastischer. Also Chaos pur. Was ist in anderen Ländern passiert, was bei uns nicht passiert ist?
Ich glaube, in anderen Ländern haben wir einfach viel, viel früher angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, welche Rahmenbedingungen braucht es überhaupt, damit Digitalisierung funktioniert in dem Land, damit es digitale Geschäftsmodelle gibt, damit die Bürgerinnen und Bürger wirklich digital ganz vorne mitspielen können. Und am Ende des Tages fängt es ja erstmal an, finde ich, mit dem Thema Bildung, dass wir, wie ich es vorhin auch schon sagte, dass man wirklich die Kinder und Jugendlichen dahin bekommt, zu verstehen, was für Digitalberufe gibt es in der Zukunft? Was heißt eigentlich so ein Data Scientist? Was bedeutet eigentlich Blockchain? Was bedeutet künstliche Intelligenz etc.? Und wenn wir uns den Unterricht so anschauen, wir haben auch ein föderales System und ich verstehe, dass wir da keine einheitliche Linie hinbekommen, aber trotzdem ist es doch wirklich erschreckend zum Teil, wo wir da stehen. Ich hatte das vorhin schon gesagt, wir diskutieren iPad, ja, nein, das ist böse etc. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal diese Awareness, diese Sensibilität schaffen, dass wir unseren, dem Nachwuchs, dem digitalen Nachwuchs mal beibringen, was da draußen denn auf sie wartet. Dann kann ich die nämlich auch beibringen, hey, pass mal auf, Facebook, Daten so und so und ich kann sie zu selbstbestimmten Bürgerinnen und Bürgern am Ende des Tages erziehen sozusagen und fördern. Und das andere ist, dass wir natürlich schauen müssen, was passiert eigentlich bei uns in der Wirtschaft. Wir haben ganz viele Kooperationspartner aus der Wirtschaft bei Global Digital Women und ich sehe natürlich, je größer sie sind, desto höher ist auch dieser Gap zwischen den Generationen. Also wirklich, da gibt es eine Wissenslücke zwischen denen, die Digital Natives sind, also die mit der Digitalisierung ganz natürlich sozialisiert sind und denen, die sich das Ganze erstmal aneignen müssen. Und was ich sehe, was viele Unternehmen machen, das finde ich großartig und die Frage ist, kann das die Politik nicht auch machen? Es gibt ja viele Netzwerkformate, wo verschiedene Abteilungen zusammenkommen, wo Mentoring stattfindet, wo die eine Generation die andere schult etc. Und ich glaube, diese Räume der Begegnung, das braucht es auch auf politischer Ebene, in den digitalen Verwaltungen, in den Bundesministerien, dass die junge Generation vielleicht derjenigen, die auch aus einer anderen Welt kommen, aus der älteren Generation, mal zeigt, was da eigentlich los ist und umgekehrt genauso, dass die junge Generation natürlich auch lernt und von diesem Erfahrungsschatz der älteren Generation partizipiert. Weil am Ende des Tages, wenn ich nicht weiß, was da draußen auf mich zukommt, dann kann ich auch gar nicht damit umgehen. Und ich finde, das größte Gut, das wir haben, ist Selbstbestimmtheit. Ich möchte wissen, was mit meinen Daten gemacht wird. Ich möchte aber auch wissen, was heißt Blockchain. Ich möchte auch wissen, was heißt künstliche Intelligenz. Und ich muss das ja irgendwo lernen. Und das lernt man zuallererst, wenn man gerade nicht das familiäre Umfeld hat, lernt man das natürlich auch in der Schule. Und das ist das A und O. Und da müssen wir anfangen. Und wir müssen unsere Lehrerinnen und Lehrer auch dahin bekommen, dass sie eben auch digital fit sind, dass sie diejenigen sind, die unsere Kinder fit machen für die Digitalisierung.
Nun haben wir auch gerade in diesen Tagen eine Studie gelesen, in der stand, dass auch gerade die jungen Menschen eigentlich mit dieser digitalen Welt überfordert sind. Die fühlen sich unter Druck, die können das auch gar nicht mehr einordnen. Die sind schon ein bisschen drüber über das, was da ursprünglich mal als der große Segen gefeiert worden ist. Wenn wir jetzt nochmal an diese 3 Milliarden da denken, wie viel Geld würden Sie denn davon in die Ausbildung, in die Schulung, in die Bildung in Sachen digitale Welten investieren? Und wie viel würden Sie sagen, muss in den Ausbau von Ideen der digitalen Welt gehen?
Ich würde sagen, sozusagen mehr als die Hälfte auf jeden Fall in die Bildung, aber tatsächlich nicht nur in den Schulen anzufangen, sondern was ich vorhin auch sagte, wirklich zu schauen, dass man diejenigen in den Unternehmen auch mitnimmt, die auch aus einer anderen Generation kommen. Das vergessen wir häufig in der Diskussion rund um Digitalisierung. Wir denken da immer an die hippen neuen Startup-Unternehmer, die so total fesch und agil sind und so weiter. Ja, das ist die eine Version, aber auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die wirklich auch sagen, hey, ich habe nochmal Lust, neu zu starten. Ich habe ganz einen tollen Erfahrungsschatz und ich möchte jetzt auch nochmal entweder mich selbstständig machen im hohen Alter oder vielleicht ein E-Commerce-Label gründen, whatever. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir da beide Generationen mitdenken. Und das andere, darüber haben wir gesprochen, sind die Rahmenbedingungen. Also war vor kurzem wieder in London und dann sitze ich in der U-Bahn, ich habe einfach WLAN. Und dann denke ich mir, ja, für mich ist das super. Ich bin Unternehmerin, ich sitze da, ich kann Mails beantworten. Das ist für mich wirklich selbstbestimmtes Arbeiten, dass ich nicht irgendwo hin muss und Netz schauen und blablabla. Bla bla. Nein, ich kann mitten in der U-Bahn arbeiten. Ich kann mein Unternehmen vorantreiben etc. Und diese Rahmenbedingungen braucht es am Ende des Tages, damit jeder sich auch wirklich selbst verwirklichen kann. Und unser Schatz in Deutschland ist ja, dass wir haben es ja vorhin gesagt, viel entsteht ja in Deutschland, viele Technologien entstehen hier, aber wir müssen diese Rahmenbedingungen schaffen und wir brauchen tatsächlich, und das war auch vorhin mein Punkt, die Köpfe in der Politik. Wir brauchen die Köpfe, die auch mal Unternehmertum gesehen und erlebt und gestaltet haben. Wir haben viele Leute in der Politik, die seit 25 oder seit 30 Jahren dort sitzen und nichts anderes als Politik machen. Ich glaube, das ist auch nicht gesund.
Lukas Kilian, Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind eigentlich Rechtsanwalt. Was ist denn für Sie der Grund gewesen, jetzt in die Politik zu gehen, weil Sie gesagt haben, ja, da kann ich im Grunde meine Digitalerfahrung umsetzen?
Nee, nicht meine Digitalerfahrung. Als Rechtsanwalt wird man da jeden Tag ermüdet. Da gibt es eine E-Akte und dann kommt man zu Gericht und sieht, dass die E-Akte, alles, was man elektronisch eingereicht hat, ausgedruckt wurde und dazu ein 26-seitiges Übertragungsprotokoll. Also da ist auch noch einiges.
Alles noch nicht verstanden.
Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob das so ein Generationsthema ist. Ich selbst bin viel jünger als viele meiner Kollegen im Landtag. Ich weiß, bei uns war es auch so, die jungen Abgeordneten in der Landtagsfraktion, die haben gesagt, das kann nicht sein, wie hier Termine geplant werden und alles. Da müssen wir mal einen digitalen Rollout machen. Und da passiert jetzt einiges bei uns in der Fraktion. So kann das natürlich auch in Unternehmen laufen. Ich kriege das selbst mit, auch aus der anwaltlichen Praxis, dass bei vielen Unternehmen die Digitalisierung im Management eher als ein Job gesehen wird, den die IT-Abteilung zu leisten hat. Mhm. Und Digitalisierung findet in der IT-Abteilung statt und die haben sich drum zu kümmern. Das ist Quatsch. Und wer sich nicht digital aufstellt, der wird in den nächsten Jahren dann irgendwann Probleme bekommen. Gleichzeitig muss die Politik eben auch überlegen, wie können wir die Leute mit Anreizen versuchen mitzunehmen. Ich glaube, es ist nicht so, dass uns unbedingt die Köpfe fehlen. Ich glaube, manchmal fehlt uns auch die Diskussionstiefe. Und das ist jetzt, manchmal wird Digitalisierung, und da haben wir uns jetzt ja auch lange drüber unterhalten, als Infrastrukturthema verstanden. Aber Digitalisierung ist weit mehr als ein Infrastrukturthema. Da geht es um ethische Fragen, da geht es um moralische Fragen, da geht es um Wirtschaftsmachtfragen. Das ist viel breiter aufgestellt und ich glaube, da können beide Generationen, auch junge und alte Politiker, deutlich voneinander profitieren. Mhm. Wo ich Ihnen allerdings recht geben würde, dass ich es immer gut finde, wenn Politiker auch in Beruf mal gearbeitet haben oder einen anderen Beruf haben, um dann den Bezug zum wirklichen Leben herstellen können.
Jetzt hat gerade Nils Kinkel analog den Finger gehoben. Ich glaube, Sie wollten auch noch was dazu sagen, aber eigentlich zu dem, was Frau Unaran gerade gesagt hat.
Genau, also das Thema Bildung finde ich auch sehr wichtig, weil ich auch selber schockiert bin, weil ich vor 2 Jahren nochmal ein Feature gemacht hatte, ging es um Digitalisierung an den Schulen und ich kannte das, weil ich 1990 Abitur gemacht hatte und wir hatten da schon immerhin eine Computer-AG, aber haben auch dem Lehrer damals beigebracht, wie man die Rechner bedient. Und da hat sich einfach in den letzten 30 Jahren nichts entwickelt und ich war schockiert, obwohl wir ja auch vor 2 Jahren, gab es damals ja die Bildungsministerin Wanker, die 5 Milliarden versprochen hatte für die Schulen. Und das Geld liegt bis heute rum, ist nichts passiert und es ist jetzt leider auch die CDU, die sagt, aufgrund des Kooperationsvertrages, den es halt gibt zwischen den Bundesländern, stehen die noch ein bisschen auf der Bremse. Es wird jetzt ein bisschen diskutiert im Bundesrat, lockern wir das oder auch nicht, wo ich denke, schon wieder 2 Jahre verschenkt und es ist wirklich abenteuerlich, wenn man heute in Schulen geht, weil es fehlt ja schon daran, dass die Lehrer gar nicht ausgebildet sind, während des Studiums sozusagen diese ganzen digitalen Techniken zu vermitteln. Und das hat natürlich eine gewisse Dynamik, so dass sich viele Sachen selbsterklärend die Schüler selber beibringen und dann den Lehrern zeigen, was sie da auf WhatsApp oder auf Instagram alles machen. So. Aber die ganzen Basics sozusagen, da verschenkt man unheimlich viel Zeit. Und dann sind wir auch wieder beim Thema künstliche Intelligenz. Auch da werden Gelder zur Verfügung gestellt, aber man kann diese Posten gar nicht besetzen, weil wenn man nicht ein gewisses Grundverständnis hat, wie ein Computer
funktioniert, eine menschliche Intelligenz
hat. Ich hab, mein Neffe sagte neulich, der hat jetzt auch Informatik angefangen zu studieren, sagte, ach, das macht total Spaß. Ich habe jetzt versteht, Programmieren ist einfach ganz einfach, hat er seiner Großmutter erklärt. Ja, nein. Und wenn du das verstanden hast, dann verstehst du auch das. Und das fand ich so einfach mal schön zu sehen, dass es ja nicht, wir stehen immer vor den Geräten und sind so ein bisschen, gerne in Deutschland haben wir da auch eine gewisse Angst davor. Mhm. Und dabei, wenn man einmal das Grundprinzip verstanden hat, würde ich sagen, dann können das ja auch andere programmieren, so. Dann hilft das zumindest, die Digitalisierung auch besser zu verstehen.
In unserem Themenabend geht es gleich weiter mit der Redezeit und dann sind Sie dran. Sie können wie immer kostenlos anrufen über 08000 441777, 08000 441777. Heute das Thema, hab grad kein Netz, sind wir bei der Digitalisierung tatsächlich abgehängt? Die erste halbe Stunde hat gezeigt, ja. Wir hinken zumindest deutlich hinterher, was die weltweite Digitalisierung angeht. Aber vielleicht kriegen wir das ja heute Abend noch gemeinsam hier ein bisschen weiter in Gang. Wir wollen es jetzt noch diskutieren und ab 22 Uhr geht es dann aber richtig los. Aber in der nächsten Stunde sind Sie dran. Redezeit jetzt gleich am Themenabend. Hab grad kein Netz. Sind wir beim Thema Digitalisierung abgehängt? Rufen Sie gerne kostenlos an 08000 441777 und diskutieren Sie das dann mit unseren Gästen gleich ab 21.05 Uhr nach den Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Tja, weiter geht's mit der Redezeit heute am Themenabend. Mein Name ist Andreas Kuhnt und jetzt sind Sie dran. Sie können wie immer kostenlos anrufen und mitdiskutieren über 08000 4417 77 08000 4417 77. Unser Thema heute: Hab grad kein Netz. Sind wir beim Thema Digitalisierung abgehängt? Die erste halbe Stunde im Forum hat gezeigt, ja, wir laufen hinterher. Aber was müssen wir jetzt tun?
Mit der Digitalisierung auf jeden Fall aufholen. Das Problem ist ja gerade, wenn man unterwegs ist, dass man da schlechten Empfang hat und so weiter. Also das sollte schon flächendeckend ausgebaut werden in ganz Deutschland, passend zu Europa. Wir sind ja Europa.
Wenn ich zum Beispiel in Skandinavien bin, ist das alles so problemlos. Und hier muss man immer gucken, dass man irgendwo einen Anschluss kriegt und braucht irgendeinen Key dazu und all so ein Tüdel.
Naja, ich meine, das, was man überall liest, irgendwo, wenn es um Abdeckung von schnellem Internet geht, irgendwo, da fängt das Spielchen ja schon an. So. Und dann geht es weiter irgendwo mit Start-up-Förderung und dergleichen irgendwo, dass man auch ein Business drauf aufbauen kann. Also ich glaube schon, dass es da eine ganze Menge gibt.
Digitale Intelligenzen, diesen großen Themenbereich, wo ich denke, dass die Zukunft es einfach automatisch bringen wird. Und es ist auch schon viel mehr da, wenn wir Anrufe und Algorithmen nur noch hören in Callcentern und so weiter.
Man macht sich ja eigentlich nicht so viel Gedanken darüber. Man nimmt das ja mehr oder weniger als selbstverständlich hin. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie sagen muss, dass noch irgendwas fehlt bei uns.
Aber die Notwendigkeit der Digitalisierung in allen Lebensbereichen wage ich zu bezweifeln.
Erste Meinungen gesammelt von Vanessa Klobis zu unserer heutigen Sendung. Hab grad kein Netz. Sind wir beim Thema Digitalisierung abgehängt? Hier ist nochmal die kostenlose Service-Telefonnummer 08000 441777. Welche Beobachtungen haben Sie gemacht? Was haben Sie erlebt in Sachen Digitalisierung? Das wollen wir mit Ihnen diskutieren. Und gerade kamen ja auch schon so ein paar kritische Stimmen, die bei dem Thema sagen, ja, grundsätzlich in Ordnung, aber wir müssen sehr, sehr aufpassen. Tijen Onaran ist Vorsitzende von Global Digital Women und große Verfechterin der Digitalisierung. Können Sie diese Bedenken teilen?
Ich kann das absolut verstehen, weil am Ende des Tages ist es so, dass man ja wirklich nicht so genau weiß, was kommt da auf einen zu. Deswegen plädiere ich ja auch immer so dafür, dass man wirklich bei der Bildung anfängt und uns alle, uns als Gesellschaft, die Wirtschaft und am Ende des Tages auch die Politik fit macht, um zu sehen, was kommt da tatsächlich alles auf uns zu, was bedeuten diese ganzen Technologien, was bedeutet das für die IT, was bedeutet das für die Unternehmenskultur. Und daher ist der erste Schritt zu sagen, wir müssen da wirklich mehr auch in Wissen investieren, wir müssen Wissenstanker sozusagen bilden. Und ich glaube nicht, Herr Kilian sagte vorhin, dass wir in der Bundesregierung jetzt eine gute Digitalstrategie oder dass wir zumindest mal was gemacht haben und dass wir in der Tiefe eigentlich noch viel stärker einsteigen müssten etc. Ich glaube nicht, dass wir in den Themen Digitalisierung auch seitens der Politik noch tiefer einsteigen müssen. Wir müssen nicht noch einen weiteren Arbeitskreis bilden. Wenn ich nicht das mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Ja, sondern wir müssen jetzt einfach mal machen am Ende des Tages. Und wir müssen nicht noch mal drei Schleifen drehen und noch mal diskutieren. Wir müssen jetzt die Gelder, die da freigesetzt worden sind und noch werden, investieren. Und wir brauchen, und da widerspreche ich auch, ich glaube nicht, dass wir die richtigen Köpfe haben. Wir brauchen mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch in die Politik gehen und die sagen, komm, jetzt zeige ich mal, wie die Realität da draußen wirklich tickt. Und der letzte Punkt, da widerspreche ich auch, das war der Punkt von wegen, in den Unternehmen wird ja IT sozusagen oder Digitalisierung häufig aus der IT-Sicht gesehen. Das stimmt nicht, das hat sich verändert. Das war lange Zeit so, das stimmt. Mittlerweile ist es in den Unternehmen, gerade in den großen Unternehmen, in den Corporates, angekommen, dass man eben sogenannte Chief Digital Officer braucht, Chief Innovation Officer, die das auf einer generalistischen Ebene sehen und eben nicht nur aus der IT-Brille. Mhm.
Lukas Kilian, Sie sind gerade direkt angesprochen worden. Lukas Kilian, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Der Bedenken sind genug geäußert. Lasst uns endlich starten. Ist das möglicherweise tatsächlich das, was wir jetzt so im Auge haben, ist, dass wir sagen, nun lasst uns nicht mehr diskutieren. Arbeitskreise in weiteren brauchen wir nicht, sagt Frau Onaran. Jetzt gehen wir mal los.
Meine auch, das vorhin zum Ausdruck gebracht zu haben, dass da durchaus noch eine Schippe mehr drauf gelegt werden könnte und wir tiefer in das Thema einsteigen sollen. Das heißt auf keinen Fall, dass wir noch weitere Arbeitskreise und noch weitere Beratungsgremien brauchen. Und ich glaube, Sie waren das, Frau Onaran, die meinte, wir sollen jetzt noch über eine europäische Gesamtstrategie nachdenken. Das müssen wir, aber das wäre eben gerade ein weiterer Arbeitskreis, der im Zweifel jetzt das ganze Thema noch aufhält. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen jetzt erstmal die Mittel ausgeben und loslegen. Und was ich zu dem IT-Beauftragten meinte, ist, dass es eben, dass zum Teil wir in Unternehmen die Problematik haben, und da rede ich gar nicht von den Großen, sondern Deutschland ist durch einen gut ausgeprägten Mittelstand aufgestellt. In vielen mittelständischen Unternehmen und auch in kleineren Handwerksbetrieben merkt man es, dass eben Digitalisierung zum Teil noch als IT-Thema wahrgenommen wird und eben nicht als Chance und Möglichkeit, dass die Großen da jetzt mitziehen, das ist klar. Sonst wären die nicht mehr die Großen.
Hm. Nils Kinkel, wollen wir auch noch mal ganz kurz mit Ihnen, NDR Info-Fachredakteur für Netzwerken, auch noch mal ganz kurz. Sie haben ja von Anfang an gesagt, wir sind eigentlich in Deutschland teilweise zumindest gut beraten gewesen, nicht alles gleich mitzumachen, sondern zweimal nachzudenken. Sind Sie auch der Meinung, dass wir jetzt genug nachgedacht haben? Wir haben jetzt nicht nur zweimal nachgedacht, sondern vielleicht sogar dreimal nachgedacht. Jetzt müssen wir nach vorne denken und die paar Bedenken, die es noch gibt, die sollten wir zur Seite schieben und auf dem Weg liegen lassen?
Wie gesagt, wir haben viel verpennt, glaube ich. Viele Köpfe sind ausgewandert, arbeiten einfach dort, wo besser bezahlt wird. Das gab es auch schon früher bei irgendwelchen Entwicklungen. Da waren allerdings dann oft deutsche Firmen diejenigen, die die Entwickler abgeworben haben, so in der Autoindustrie. Das ist noch nicht entschieden, wer das Rennen gewinnt, auch bei autonomem Fahren. Da guckt man natürlich auch, viele gucken hier aus Deutschland rüber, sagen, ach, die sollen doch erstmal ihre Autos zum Laufen bringen. So, man arbeitet auch zusammen oder viele kommen wieder zurück, weil man muss auch sagen, was so im Silicon Valley so schön das ist dort landschaftlich. Da inzwischen Preise werden dort aufgerufen für einen Lebensstandard, wo sich auch viele sagen, so, ich gehe gerne nach Berlin und gründe dort ein Startup, ist eine coole Stadt. Da gibt es viele Köpfe, da gibt es viele Entwickler. Hamburg, muss ich sagen, so aus der Beobachtung heraus, da war schon immer viel Geld. Die waren früher sehr, sehr zurückhaltend, wenn man einmal viel Geld besitzt, dann will man das nicht unbedingt so investieren, wie es Amerikaner machen, die viel riskieren.
Vorsichtig, hanseatisch.
Ja. Vorsicht, aber auch da kann man beobachten, beispielsweise Otto, eine große Familie hier. Mhm. Man kannte früher noch diesen Katalog und dann kam tatsächlich ein junger Mann und hat gesagt, ihr macht das falsch, und die haben dann diese Tochter About You gegründet, und das ist auch eine Erfolgsgeschichte. Also ich will sagen, wir wissen inzwischen schon ganz gut, wo man auch Geld verdienen kann in der Digitalisierung, und wenn wir Sorgen haben, dann sind die vielleicht auch berechtigt, auch künstliche Intelligenz. Alle sagen jetzt immer so, das ist das Zauberwort für die nächsten Jahre, aber da gibt es noch viele offene Fragen, die man hier diskutieren kann. So, das muss man unterscheiden, und was, wie gesagt, das Problem ist, die Arbeitsbedingungen müssen so sein, dass jedes Startup hier, egal ob es in Hamburg am Hafen ist, in Kiel an der Förde sitzt und auch auf dem Weg zwischen Hamburg, Kiel und Berlin, dass man dort sozusagen seine Dokumente austauschen kann.
Genau.
Aber ich habe den Eindruck, dass sich unfassbar viel in den letzten Jahren tatsächlich doch getan hat, auch bei diesen großen Firmen, Siemens, egal, dass man, egal mit wem man dort spricht, auf jeden Fall diese Digitalisierungsmenschen jetzt auch ganz anders arbeiten als früher, als es diese klare Hierarchie gab. Da gibt es den Firmenboss und der verteilt die Aufgaben, und da gehen jetzt schon so flache Hierarchien rein und man experimentiert viel und man nicht alles gelingt, aber das ist ja auch dieser Geist der Digitalisierung.
Ja, Sie sind dran in der Redezeit. Zu unserem heutigen Thema sind wir beim Thema Digitalisierung abgehängt. Rufen Sie gerne an 08000 4417 77 08000 4417 77. Frank Kupke aus Altenholz, guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kupke, was haben Sie beobachtet so?
Also auf das Thema bin ich jetzt eigentlich durch Ihren Trailer heute Morgen aufmerksam geworden, und da haben Sie Beispiele genannt, also Krankenhaus, dass man da Operationen machen muss und dafür eben schnelles Internet braucht, und dass im Mobilfunk auf dem Land der Empfang vielfach schlecht ist, und die Landwirtschaft braucht das eben auch, und das autonome Fahren. Und ich hatte das so verstanden, vielleicht war ich aber auch noch nicht ganz wach, dass das irgendwie alles unter dem Stichwort 5G lief, und das war mir eben zu platt, ne? Also und jetzt hier in der Diskussion heute, also eben, wurde jetzt auch viel in Stichworten geredet. Also wenn man so eine Wortwolke machen würde, wäre wahrscheinlich digital ganz weit vorne. Und,
ja klar, bei der Sendung sollte das so sein.
Ja, naja klar. Mhm. Aber also ich finde eben, ich fände es eben gut, wenn wir da mehr differenzieren würden. Also zum Beispiel jetzt im Krankenhaus. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, warum braucht man da 5G, ja? Also Krankenhäuser sind ja mal in der Regel nicht mobil, und da würde also eine schnelle Internetanbindung übers Kabel eigentlich die richtige Lösung sein. Und jetzt Mobilfunk, da war so ein Beispiel, dass jetzt irgendein Landwirt nur einen Stuhl im Haus hat, wo er telefonieren kann. Mhm. Da weiß ich auch nicht, ob da jetzt ein schnelleres Netz helfen würde. Da würde eben einfach überhaupt mal ein Netz helfen.
Mhm. Und ja. Also Sie sagen, da werden so Schlagworte in den Raum geworfen, ohne dass man jetzt sozusagen genau überlegt, was liegt dahinter und wo ist da die Problemlösung? Die kann teilweise auch sehr individuell sein.
Genau, also ich denke, wir, also zum Beispiel den Glasfaseranschluss, da wurde ja jetzt eben gesagt, also ich bin ja auch in Schleswig-Holstein, und finde ich jetzt Also kann man sich ja gar nicht freuen. Was war das, 30% oder so? Und da sollen wir jetzt Gebühren sein? Also das ist ja eigentlich lächerlich, ne? Muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Und das würde, glaube ich, vielen Leuten viel mehr helfen, wenn wir jetzt überall das Glasfaser, den Glasfaseranschluss hätten. Mhm. Also ich selbst habe auch keinen, obwohl ich hier nicht unzufrieden bin. Also die Anbindung ist gut, aber Glasfaser habe ich eben auch nicht. Ne?
Darf ich Ihnen helfen?
Ja.
Zum Nils Kinkel. Schleswig-Holstein beispielsweise. Landwirtschaft ist so ein Thema, hatten wir heute früh im Programm bei uns. Da geht es einfach darum, dass es natürlich auch schon Experimente gibt, wie man zum Beispiel ein Riesenproblem in Schleswig-Holstein auch, der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln beispielsweise, das kann man dosiert machen. Da gibt es Versuche aus Amerika, wo Drohnen schon eingesetzt werden. Soweit sind wir hier noch nicht. Aber dass die eben auch ansteuern, dass die Bilder übertragen können, die brauchen sozusagen dann auch eine Verbindung. Oder ich bin jetzt im Sommer mal auf dem Mähdrescher mitgefahren, der fährt per GPS beispielsweise und hat dadurch 2 Zentimeter Abweichung. Ist schon relativ genau, aber man hat da auch wieder Verluste oder manchmal erzählen Landwirte, die fahren einfach gegen Baum, weil dann gar kein Signal mehr ankommt, wenn sie nicht aufpassen. Die können ja immer noch einfach einmal ins Steuer greifen. Aber da geht es einfach darum, zum Beispiel Landwirtschaft zu helfen. Wir haben auch viele schöne Flächen in Schleswig-Holstein, die auch gar nicht mehr für Landwirtschaft genutzt werden sollen. Da von mir aus kann man detoxen, da braucht man kein Netz, da kann man mal in Ruhe spazieren gehen. Aber das spielt dann doch zusammen bis hin zur Medizin. Natürlich gibt es Telemedizin, dass man Operationen mit Robotern macht. Da brauche ich ein Glasfaserkabel, aber Sie sind ja auch mal ein Patient, bleiben irgendwo auf der Strecke und würden dann vielleicht gerne mit dem Smartphone erstmal den Arzt rufen, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, sozusagen die Daten, Videooperationen und so weiter auch unterwegs durchzuführen. Also das spielt schon alles miteinander, deshalb haben wir es auch ein bisschen vermischt heute.
Ich glaube, das entscheidende Punkt, also wir reden gerade in Schleswig-Holstein ja auch, was ein Bundesland ist, was strukturell ganz unterschiedlich geprägt ist. Wir haben die Halligen, die sind angewiesen und das wird, da gibt es jetzt Modellprojekte im Bereich der Telemedizin. Wir haben die Landwirtschaft, da stellen wir mit Open Data Paketen Daten des Landes, erhobene Daten des Landes zur Verfügung, damit wir eben einen ganz genauen Saatgut- und insbesondere Düngemitteleinsatz haben. Aber ich habe Sie mehr so verstanden, kriegt auch erstmal 4G hin, bevor ihr über 5G redet. Da haben Sie natürlich recht. Wir müssen eine flächendeckende Grundversorgung hinbekommen. Aber wir sollten deswegen jetzt bei 5G nicht die gleichen Fehler machen, die in den letzten Jahren gemacht wurden.
In der Tat, dieses Thema 5G veranlasst mich mal zu der Frage, Tijen Onaran, wird da manchmal so immer so eine digitale Sau wieder durchs Dorf getrieben, bei dem man dann sagt, da müssen wir jetzt alle hinterherlaufen. Wir haben nämlich auch eine E-Mail bekommen von Eike Trapp und sie schreibt, ich bin IT-Sicherheitsberater deutschlandweit und auch darüber hinaus unterwegs. Was soll das 5G nun eigentlich bringen? Was soll das bewirken? Wenn ich unterwegs bin, habe ich ja noch nicht mal flächendeckendes 3G. Es werden wieder nur Ballungszentren ausgebaut auf dem Land, vielleicht irgendwann, wenn der Bürger anfängt, sich zu wehren, dann vielleicht auch dort. Also sind da immer so irgendwelche Begriffe plötzlich im Umlauf, die uns auch über den vom Ozean her erreichen und wir laufen dann in Deutschland hinterher, weil wir sagen, Gott, ja, muss auch bei uns jetzt sein.
Ja, absolut. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass wir natürlich in Deutschland sehr perfektionsgetrieben sind. Ne? Also wir überlegen dreimal, wir gründen 15 Arbeitskreise, bis wir am Ende des Tages tatsächlich umsetzen. Und daher, in dem Moment, wo natürlich von außen was kommt und die Wettbewerber kommen und Druck machen, sagt man, okay, man muss jetzt mitziehen. Und dann schaut man sich das Ziel an und merkt überhaupt nicht, dass man vielleicht erstmal die kleinen Ziele erreichen muss und zwar schnell erreichen muss und nicht nochmal 15 Mal drüber reden muss, als dass man dann wirklich nach vorne schaut. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Deswegen fand ich die Hörerstimme und beziehungsweise die E-Mail auch ganz spannend. Und zu dem, was vorhin zu den Landmaschinen gesagt wurde, Klaas ist so ein Beispiel, Hidden Champion. Ne? Die sitzen in Harsewinkel. Die habe ich auch mal besucht und saß dann auf so einem Mähdrescher. Und die machen seit schon mehr als 10 Jahren das Thema Robotics. Also die haben es im Grunde fast schon erfunden. Weiß nur keiner, ne? Dass die das schon längst einsetzen und wirklich schauen, okay, wo muss ich hier wirklich nochmal düngen etc. Und haben da ganze Displays, die sie sozusagen aufzeigen und analysieren mit wirklich tollen IT-Experten. Und ich glaube, am Ende des Tages, wir haben durchaus diejenigen Menschen, die auch gerade in der Wirtschaft das Thema Digitalisierung vorantreiben. Das eine ist, das haben wir jetzt gerade auch bei der Hörerstimme gemerkt, man muss es verständlich machen, man muss auch mal Begriffsdefinitionen machen, was bedeutet das eine in Abgrenzung zu dem anderen.
Und den Sinn auch definieren, ne?
Ja, genau. Und man muss auch das Ganze nahbar und greifbar machen. Was heißt das eigentlich, wenn jetzt künstliche Intelligenz kommt? Wird da ein Geist aufgebaut? 80% der Arbeitnehmer haben total Angst vor Digitalisierung. Digitalisierung. Warum haben sie denn Angst? Weil sie nicht genau wissen, was da auf sie zukommt. Es wird immer heißen, ja, Roboter übernimmt meine Arbeitsplätze. Ja, es kommen aber auch neue hinzu. Und am Ende des Tages darüber diskutieren sehr stark auch die großen Unternehmen, aber auch mittelständisch und kleine. Man muss eben ganz viel kommunizieren und die Leute tatsächlich an der Stelle auch mitnehmen und ihnen Zukunftsoptimismus sozusagen mit an die Hand geben und sagen, pass mal auf, ja, Arbeitsplätze gehen weg, aber wir bilden dich weiter, wir machen dich fit für die Digitalisierung und dazu muss auch viel investiert werden an der Stelle.
Also wir müssen keine Arbeitskreise mehr gründen, aber wir müssen schon transparent diskutieren darüber, was die Vorteile von Digitalisierung im Einzelfall sind und dann die Menschen sozusagen an die Hand nehmen und sagen, so, wir gehen in diese Richtung und erzählen dir auch, was da passiert.
Absolut.
Volker Engelhardt aus Braunschweig, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin Arzt in Braunschweig mit Schwerpunkt Umweltmedizin, Naturheilverfahren und darf jetzt in den letzten Jahren zunehmend strahlensensible Patienten, also man sagt auch Volksmund so elektrosmog-sensible Patienten behandeln. Und das macht mir zunehmend Sorgen, wie die psychische und physische Gesundheit meiner Patientinnen und Patienten, aber auch allgemein der Mitmenschen, sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dann weiterentwickeln wird, wenn wir so ja, unkritisch angebliche Zukunftstechnologien einfach flächendeckend einführen, ohne eigentlich ausreichende industrieunabhängige Langzeitstudien zu haben. Wir haben das mit der Atomenergie erlebt. Ein anderes Beispiel wäre, die EU will jetzt per Gesetz LED-Licht verpflichtend durchsetzen, dass also andere Leuchtmittel gar nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und obwohl wir wissen, dass die derzeit überwiegende Mehrheit dieser Leuchtmittel, die auf dem Markt befindlich ist, durch die hohen Blaulichtanteile zum Beispiel irreversible Netzhautschäden auslösen kann. Da gibt es mittlerweile schon ganz gute Studien zu. Trotzdem wird erstmal von der Regierung, von der EU, auch von der Bundesregierung, denke ich, diese Technik demnächst eingesetzt einfach in unserem Land und unkritisch favorisiert. Und meine zentralste Frage, wenn es um Digitalisierung geht, wäre so, müssen wir denn wirklich Schulen und öffentliche Orte, wie auch private Nutzungsplätze, wirklich per Funkübertragung digitalisieren? Reicht nicht in vielen Fällen vielleicht auch eine kabelgebundene Verbindung aus, die eben kein Strahlungsrisiko birgt, in sich birgt, insbesondere nicht für strahlensensible Patienten. Was soll dieser Wahn ständiger Verfügbarkeit? Man kann ja auch offline arbeiten und hinterher seine Sachen online stellen, wenn man irgendwann an einem Port ist, wo man es wieder online stellen kann. Auf der einen Seite werden uns Entschleunigungskurse angeboten und auf der anderen Seite sollen wir jetzt überall, möglichst auch noch privat und im Zug und im Auto arbeiten. Und deshalb möchte ich da doch kritisch fragen, wird uns hier nicht eben doch wieder die digitale Sau, vorhin schon angesprochen, von der Industrie und der dieser unkritisch folgenden Politik einfach wieder was vorgegaukelt mit der Angstmache, Deutschland wird von der Digitalisierung abgehängt. Geht es nicht vielleicht auch anders? Und deshalb wäre so mein Fazit, sage ich mal, eine mögliche Antwort unter kritischer Würdigung der Funktechnologie als Übertragungstechnik. Digitalisierung ja, aber bitte kabelgebunden, wo immer das möglich ist und nicht gleich überall immer nur per Funk.
Ja, vielen Dank nach Braunschweig an Volker Engelhardt. Wir haben auch viele ähnliche Mails bekommen. Ein paar davon werde ich mal zitieren. Nicole Wolf schreibt, sie kommt aus Gifhorn. Sie ist Werkleiterin eines Automobilzulieferers in Gifhorn. Ich finde es interessant, dass in den meisten öffentlichen Diskussionen kein Wort über den Gesundheitsaspekt verloren wird. Es ist mittlerweile unstrittig, schreibt sie, dass Mikrowellen in einer Intensität, die weit unter dem gesetzlichen Grenzwert liegt, die Gesundheit beeinträchtigen, Zellschädigungen, Durchdringung der Blut-Hirn-Schranke, Spermaveränderungen und vieles mehr. Auch Tobias Kruschow aus Hamburg schreibt Ähnliches. Es ist mir sehr wichtig, auf die steigende Zahl an Betroffenen hinzuweisen, die unter der zunehmenden Digitalisierung bereits zu leiden haben. Die sogenannte Elektrohypersensibilität wird auch durch den Mobilfunk ausgelöst und lässt mit dem zu erwartenden 5G-Standard einen weiteren dramatischen Anstieg befürchten. Und Dirk Meyer aus Braunschweig, auch wie unser Hörer gerade eben, Mobilfunkstrahlung ist extrem gesundheitsschädlich. Die vielfältigen Auswirkungen sind seit Jahren nachgewiesen. Sie reichen von erhöhtem Blutdruck über Puls und über Entgleisungen des Immunsystems bis hin zu Krebs. Und ich glaube auch Anke Koch aus Langballig hat die gleiche Meinung. Ne? Guten Abend, Frau Koch.
Ja, ich bin richtig froh, dass dieses Thema jetzt zutage kommt. Ich habe oft das Gefühl, wie meine Vorredner auch, der Gesundheitsaspekt, der wird überhaupt nicht thematisiert oder berücksichtigt. Und ich möchte eigentlich auch für die Elektrosensiblen sprechen. Also die, ich glaube, dass für die dieses Wort flächendeckend ganz gruselig ist, denn es gibt tatsächlich Menschen, die sehr sensibel sind, die irgendwann nicht mehr wissen, wo sie denn noch leben sollen, die irgendwo zurückgezogen im Wald leben, sofern sie einen Platz finden. Und ja, das Das kann ja so nicht sein, dass in einem, ich sag auch mal, in einem modernen Land keine Rücksicht, obwohl das schon lange bekannt ist, keine Rücksicht auf diese Randgruppe, sag ich mal, genommen wird.
Ja, vielleicht kann Nils Kinke vom NDR Info, unser NDR Info Fachredakteur für Netzwelten, ein bisschen was zu sagen. Wird dieses Thema gesundheitliche Schädigungen ausgeklammert oder ist das eigentlich mittlerweile auch widerlegt? Oder
wie, da gibt es viele Studien, deshalb ist eigentlich aus meiner Sicht, vieles ist auch widerlegt, oder wir hatten eben das Thema blaues Licht, da kann man dann auch rotes Licht nehmen. Also man ist natürlich hinterher zu gucken, dass es dem Mensch besser geht, und dann sind wir wieder bei diesem ganzen Pioniergeist. Aus dem Silicon Valley habe ich eher den Eindruck, es ist genau umgekehrt, man will dort unsterblich werden. Deshalb investiert auch Google beispielsweise, glaube ich, 5 Milliarden pro Quartal einfach in medizinische Entwicklung, weil da die Digitalisierung eine große Chance bietet, um einfach Daten zu sammeln, um Krankheitsbilder auch zu erkennen, beispielsweise Krebsforschung. Früher sind die Leute tatsächlich in der Landwirtschaft umgefallen, weil sie zu viel gearbeitet haben, oder als die Dampfmaschine und die ganze Industrialisierung losgab, gab es auch viele, hat man auch leider erst danach festgestellt, viele Umweltschäden, und deshalb ist man gerade dort, ist man irgendwie hinterher zu gucken, wie kriegen wir den Mensch eigentlich fit, und deshalb habe ich jetzt auf meinem Smartphone beispielsweise beim neuen Betriebssystem eine Funktion, da wird mir angezeigt, wie lange ich aufs Handy gucke, welche Sachen ich mache, wie viel ist davon E-Mail, wie viel sind davon soziale Netzwerke. Da habe ich so persönlich den Eindruck, man ist eher, also zu viel ist man da schon dahinterher, wie viele Schritte werden da übertragen, die man am Tag läuft, um diesen Gesundheitswahn, sage ich manchmal, in eine andere Richtung. Das geht jetzt gar nicht mit in Richtung Strahlung, aber da wird viel geforscht und gemacht. Und natürlich gibt es ein gewisses Risiko, wo wir nie wissen, was am Ende für Folgen kommen, gerade wenn man immer auf ein Display schaut. Das finde ich, weil ich Studien, die ich kenne, ist das ein größeres Problem, diese permanente Verfügbarkeit. Aber auch da lernen gerade junge Leute immer besser damit umzugehen und machen ihr Handy einfach auch mal aus.
Sich auch mal offline zu schalten. Aber trotzdem noch diese Frage nach den Strahlen, die da jetzt gerade angesprochen worden ist, oder nach den Strahlungen. Ist das ein Thema, das wir vernachlässigen können aus Ihrer Beobachtung, oder ist das durchaus ein ernstzunehmendes Thema, das jetzt ja hier auch von vielen Hörern plötzlich auf den Tisch gebracht worden ist, bei dem man gesagt hat, ja, das haben wir eigentlich schon hinter uns gelassen, aber scheint ja doch viele zu beunruhigen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Mobilfunkmast, sieht man ja in jeder Stadt, auf Wohnhäusern sozusagen angebracht wird, wenn das nicht ausreichend erforscht wäre, dass man sozusagen darunter leidet, wenn man direkt unter diesem Mast wohnt. Also aber wie gesagt, ich habe da die Studien jetzt auch nicht dabei, würde ich die Bedenken schon ernst nehmen, aber was ich weiß, soweit sind eigentlich dort die ganzen Bedenken widerlegt.
Lukas? Ich würde da gerne noch bekräftigen sozusagen, was gerade gesagt wurde, wenn ich mir jetzt auch anschaue, was in den Unternehmen los ist. Das ganze Thema Digital Mindfulness ist jetzt ein Riesenthema, ist eine Bewegung sozusagen, wie ich es schaffe, einen gesunden Umgang mit dem Netz, mit meinem iPhone oder mit einem anderen Smartphone oder mit meinem Laptop, wie auch immer, hinzubekommen. Das heißt, es gibt jetzt ganz viele ganz hippe Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sein Meeting nach außen verlagert, also im Grunde einfach nur irgendwo im Wald durch die Gegend läuft und dann auf neue Ideen kommt. Das kann man sagen, ist total banal, aber daran sieht man ein Stück weit auch, dass diese Sensibilität auf jeden Fall da ist. Und wenn ich so ein bisschen schaue, auch was bei uns im Netzwerk los ist, bei Global Digital Women, da ist natürlich unser iPhone Mittel zum Zweck. Wir kommunizieren darüber, wir sind sehr stark aktiv, auch auf Social Media, auf den Veranstaltungen wird viel getwittert etc. Und ich sage immer, ohne Digitalisierung wäre ich am Ende des Tages auch nicht da, wo ich jetzt bin, weil das war für mich ein Mittel zum Zweck, um da draußen auch ein Stück weit visibel zu werden und stattzufinden. Das heißt, für mich war es ganz toll, und trotzdem gibt es natürlich, und deswegen kann ich die Bedenken total verstehen, auf diesen gesundheitlichen Aspekt, aber ich würde da meinem Vorredner zustimmen, ich würde den nicht überbewerten, weil am Ende, man kann auch sagen, wenn man irgendwo auf der Straße steht, wenn Autos die ganze Zeit hin und her fahren, das ist auch ein gesundheitlicher Aspekt. Da bin ich wieder bei meinem Punkt zu sagen, ich brauche dieses Wissen, ich brauche den mündigen Bürger, die mündige Bürgerin, damit ich auch weiß, ich habe einen gesunden Umgang mit diesem Phone, mit meinem Laptop, was auch immer, dass ich selber bestimmt sagen kann, jetzt lasse ich es weg, ich nehme es nicht mit ins Schlafzimmer, ich nehme es nicht mit unter das Kopfkissen. Das habe ich jetzt verstanden, dass das irgendwie nicht ganz so gesund ist.
Lukas Kilian, spielt das eigentlich auch eine Rolle bei Ihnen in den politischen Diskussionen, diese Hörerinnen und Hörer, die jetzt beunruhigt sind, weil sie sagen, Strahlungen sind möglicherweise nicht so richtig einzuschätzen, was passiert da, und das entschleunigte oder beschleunigte Leben, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, aber diese Strahlenproblematik ist ja doch offensichtlich bei vielen Menschen ein echtes ja, Thema.
Ja, es, natürlich ist es auch, auch ein Thema in der Politik und ich würde da anknüpfen an das, was meine Vorrednerin gesagt hat. Es hat eben auch ein Teil was mit digitaler Kompetenz zu tun. Also es ist nicht unbedingt der Sendemast, der dann irgendwie in der Nähe steht oder weiter entfernt steht, der dann diesen Druck oder diese Probleme hervorruft, sondern im Zweifel die eigenen Geräte, die man dicht am Leib trägt. Und da braucht man muss man solche Diskussionen führen. Wir haben im Verkehrsbereich, ohne jetzt zynisch zu sein, aber haben wir diese Diskussion um Feinstaubwerte in Innenstädten. Trotzdem kommt keiner auf die Idee zu sagen, wir verbieten jetzt Autos insgesamt. Ja, man redet mal hier über Fahrverbote und versucht irgendwie diese Grenzwerte zu ergänzen, aber keiner sagt, der Grenzwert muss null sein. Und ich glaube, genauso funktioniert es auch bei der Digitalisierung. Man muss sich da natürlich schon Grenzwerte schaffen. Hersteller weisen inzwischen ja auch Strahlenwerte von ihren Geräten aus, dass man sich da entsprechend informieren kann. Aber es ist auch eine Diskussion im politischen Bereich.
Adrian Nowak aus Hamm am Telefon. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend in die Runde. Ich wollte was zum Thema Netze sagen.
Gerne.
Und auch, wenn ich noch Zeit habe, zu einem anderen Punkt. Es wurde ja am Anfang der Sendung gesagt, dass keiner ein einheitliches staatliches Netz haben wollte. Dann frage ich, wer denn das sein soll? Außer die natürlich damit ihr Geld verdienen durch die Privatisierung. Aber die Allgemeinheit hat ja nichts von der Privatisierung. Weil es ist ja so, oder eher, man sieht ja wunderbar das Scheitern der Privatisierung, indem ja nur da ausgebaut wird, wo Gewinne abgeschöpft werden können und der Rest soll der Steuerzahler mit unzähligen Milliarden subventionieren. Genauso in der Bahn und bei allen anderen Privatisierungsvorhaben. Ob es jetzt die verteuerten Briefmarken oder sonst was sind. Dass das eben nicht funktioniert mit der Privatisierung in der Grundversorgung. Wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, wer von Ihnen würde es denn befürworten, dass wir 4 Straßen parallel bauen, 4 Stromleitungen, 4 Wasserleitungen, 4 verschiedene Steckdosen in die Häuser setzen? Wird doch jeder sagen, das ist doch völlig irre. Aber in dem Bereich betreiben wir ja genau diese Spielchen. In einem sehr sensiblen Bereich, wo jeder Megahertz vergeben ist, wo wir auf DVB-T2 umgestellt haben, das heißt terrestrisches Fernsehen und die Fernsehprogramme schon beschnitten haben, um dem Mobilfunk noch zusätzliche Kapazitäten zuzuweisen, betreiben wir das Spielchen, dass wir verschiedene Netzbetreiber haben und dadurch das Spektrum nicht mal im Ansatz optimal ausnutzen. Statt uns auf einen Netzbetreiber zu einigen, der vernünftig überall ausbauen muss, und dadurch auch die Kosten extrem niedrig hält, weil kein Mensch in Deutschland und auch keine Hightech-Abteilung irgendeines Konzerns hat davon einen Vorteil, dass viel Geld in Handyshops fließt, in Werbung und so weiter. Würden wir uns nur auf den reinen Netzbetrieb beschränken, könnte jeder Steuerzahler eine Full-Flat für 5 Euro im Monat haben, so viel er wollte, egal wohin. Oder so viel Download-Volumen. Das heißt, das Netz soll dafür da sein, dass andere Unternehmen Hightech entwickeln können, die das Land voranbringen und auch da in dem Bereich Arbeitsplätze schafft. Und nicht so oft, das ist so, als wenn ich auf der Straße alle 100 Meter ein Zollhäuschen setzen würde, hätte ich auch viele Leute in Lohn und Brot, nur die Arbeit hat keinen Sinn. Genauso machen wir das im Mobilfunk im Moment. Anstatt da mal zu hinterfragen, was bringt denn den Leuten was? Das heißt, ein gutes Netz bringt was und nicht Telekom und Vodafone, die noch in verschiedenen Mobilfunk-Discountern Leuten 3G verkaufen, der alten Oma oder bestimmten Leuten, die davon keine Ahnung haben. Anstatt LTE flächendeckend auszurollen zum Beispiel.
Gut, Herr Nowak, das war ja eine sehr dezidierte Meinung. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße nach Hamm. Wir haben auch eine E-Mail, geht in dieselbe Richtung. Herr oder Frau Kramer aus Niedersachsen hat uns geschrieben. Obwohl ich sehr dafür bin, dass es flächendeckend gute und schnelle Netzverbindungen geben soll, kommt mir in der Diskussion das Kostenmanagement zu kurz. Das gehört doch zur Wahrheit dazu. Der Ausbau ist teuer, es fallen Unterhaltskosten an. Es gibt Regionen, in denen es sich ökonomisch für Unternehmen einfach nicht rechnet. Und hier muss man offen darüber diskutieren, wer die Kosten dafür trägt, damit diese Regionen nicht abgehängt werden. Es hat sich in Deutschland, schreibt Herr oder Frau Kramer, eine Mentalität breit gemacht, in der vom Wähler nur noch Forderungen gestellt werden, ohne dass er bzw. sie sich damit auseinandersetzt, was diese tatsächlich kosten und wer den Spaß finanziert. Es wäre schön, Sie würden im Rahmen einer Ihrer anderen NDR-Infosendungen mal in Fußgängerzonen gehen und die Passanten einschätzen lassen, was eigentlich der Ausbau des schnellen Internets im Sendegebiet kostet. Ich bin davon überzeugt, nur eine verschwindend geringe Minderheit hat hier eine realistische Idee davon. Ja, ist das möglicherweise, Nils Kinkel, besser, wenn man sagt, okay, pass auf, wir einigen uns mal darauf, dass wir das jetzt wirklich mal aus einer Hand in eine Richtung denken, planen und umsetzen? Würde das möglicherweise auch vieles beschleunigen?
Es gibt den Weg auch. Südkorea beispielsweise, da ist die Telefongesellschaft auch fast nicht verstaatlicht, aber auf jeden Fall ist da mehr Tempo drin über dieser 5G-Entwicklung. China beispielsweise würde ich jetzt auch sagen, Wettbewerb auch, naja, ist so eine Sache. Aber nochmal, wenn man zurückschaut, die letzte Versteigerung, die wir hatten mit den Lizenzen, da wurde viel, viel Geld eingenommen, so zu viel Geld, und das wurde eben nicht in die Netze gesteckt. Hans Eichel hat damals sozusagen sich gefreut. Es gab für den Haushalt unfassbar viel Geld, und anstatt das Geld dann in die digitale Infrastruktur wieder zu stecken. Also das macht man ja jetzt bei 5G. Man muss dann auch mal so mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Also bei der ersten Versteigerung sind die Anbieter auch verpflichtet, erstmal sozusagen nicht sich die Filetstücke rauszunehmen, sondern sie müssen erstmal sich bewerben, eben gerade für diese Kraut- und Rübenregionen, wo es gar nicht so viele Kunden gibt, wo man gar nicht viel Geld verdienen kann. Erst dann dürfen sie die anderen Regionen sozusagen, dürfen sie ersteigern. Und darum geht es. Und das ist, finde ich, so ein Punkt, den wir eben auch schon mal in dieser anderen E-Mail gehört hatten. Heute war wieder Haushaltsdebatte im Bundestag. Der Etat, der die größten Investitionen tatsächlich zur Verfügung hat, ist der Etat für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ich habe mir das nebenbei angeschaut. Da ging es wieder 1,5 Stunden um Diesel. So. Eine Technik, wir wissen es inzwischen so, ja, sie ist veraltet, da kann man noch ein bisschen optimieren, aber wir gucken zurück. Und keiner diskutiert darüber, wie man sozusagen digitale Infrastruktur auch für den Verkehr bekommt. Ich glaube, die ganze Problematik, die wir in den Innenstädten haben, die ist gelöst, wenn wir mal smarte Verkehrswege haben, wenn autonome Busse fahren, wenn die ganze Vernetzung stattfindet, wenn ich zum Beispiel mal eine Information bekomme, ob es überhaupt sich lohnt, in eine Innenstadt zu fahren. Ich könnte überall einen Sensor befestigen. Es gibt jetzt so erste Dienste auch von der Telekom, wenn man da auf dem Parkplatz einfach einen Sensor einbaut. Also da kriege ich doch eine ganz eindeutige Ansage, alle Parkplätze sind belegt, dann würde ich doch niemals auf die Idee kommen, in ein Auto zu steigen, sondern würde ich tatsächlich vielleicht mal mit der Bahn fahren. Das sind Probleme, wo ich denke, eher nach vorne gucken und schauen, wie kriegen wir sozusagen die Digitalisierung angeschoben. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass da im Wettbewerb, wenn da 2, 3 Wettbewerber das machen, dass das besser ist, als wenn wir das staatlich organisieren.
Mhm. Dem würde ich vollkommen zustimmen wollen. Insbesondere rechnet man ja damit, dass bei der Versteigerung der 5G-Lizenzen der Staat Einnahmen aktuell von bis zu 12 Milliarden hat. Wir haben vorhin über 3 Milliarden bis 2025 für Digitalisierung gesprochen. Wenn man diese 12 Milliarden jetzt nehmen würde, also die vollkommenen Einkünfte aus diesen 5G-Versteigerungen, dann hätte man ein enormes Fund. Und da kann man ja, wie gesagt, wir reden jetzt sehr viel über Infrastruktur, aber Digitalisierung kann man nutzen, um überschüssige erneuerbare Energie umzuwandeln. Da könnte man im Zweifel auch erneuerbaren Biodiesel herstellen, also synthetische Kraftstoffe und. Also wir müssten die Digitalisierung eigentlich noch viel, viel größer und komplexer sehen. Und ich glaube, die Privatisierung bzw. Verstaatlichung, die würde der ganzen Gegenteil helfen. Wir sehen das, was mit den Staatsunternehmen, Sie haben selbst die Bahn angesprochen vorhin, zum Teil alles nicht funktioniert und wie lange die brauchen. Und da sind wir eher bei noch 5 weiteren Arbeitskreisen, als bei einem zügigen Voranschreiten.
Jetzt haben die beiden Herren hier im Studio in Hamburg nochmal die positiven Perspektiven, die wir verbinden mit der Digitalisierung, besprochen. Tijen Onaran, zugeschaltet aus Berlin von der Global Digital Women. Sie sind ja auch Verfechterin der Digitalisierung, habe ich jetzt schon verstanden. Mhm. Aber Sie haben vorhin einen Punkt angesprochen. Also natürlich sind viele Menschen verunsichert, weil sie möglicherweise befürchten, durch eine verstärkte Digitalisierung auch ihren eigenen Arbeitsplatz ein bisschen aufs Spiel zu setzen. Sie haben gesagt, es entstehen ja wieder neue, aber es müssen ja dann auch in der Tat neue Qualifikationen entstehen. Das heißt, Menschen müssen sich sozusagen umgewöhnen, müssen flexibler werden. Können Sie denn verstehen, dass viele auch Angst haben vor den gesellschaftlichen Veränderungen, die mit einer verstärkten Digitalisierung einhergehen würden?
Ich kann das absolut verstehen. Und ich meine, ehrlich gesagt sitze ich auch oft da und denke so, oh mein Gott, was kommt da alles auf uns zu? Und gerade dann, wenn ich tatsächlich global unterwegs bin und auch den Einblick in verschiedene andere Länder habe und häufig auch so denke, Gott sei Dank sind wir in Deutschland nicht so, dass wir wirklich mit Daten alles machen, was wir wollen, etc. Ich finde das auch gut, dass wir zum Teil eben auch diese Vorsicht haben, diesen Perfektionsanspruch, aber glaube, dass wir den in dieser neuen Zeitrechnung, in dem digitalen Zeitalter, wie es so schön heißt, über Bord werfen müssen. Was entscheidend ist, damit die Leute eben keine Angst haben, ist das Thema Kommunikation, ist das Thema, die Leute mitzunehmen, ist das Thema, über Digitalisierung zu sprechen, nahbar, greifbar zu machen, zu verstehen, was kommt da tatsächlich am Ende des Tages auch auf jeden Einzelnen, auf jede Einzelne zu und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie aktiver Part des Ganzen sind, dass sie aktiver Teil des Ganzen sind. Wenn ich vorhin die Hörer, Hörerinnen, Stimmen gehört habe, auch so das ganze Thema, ja, und was passiert da mit meinem Geld und mit meinem Steuergeld etc. Also ich sag mal so, wenn vier Straßen parallel gebaut werden und wenn ich weiß, damit werden neue Arbeitsplätze gemacht, dann tickt mein unternehmerisches Herz und ich denke mir, super, das investieren wir in unser Land, in unser großartiges Land, was wirklich so fit ist und was wirtschaftlich auch so stark ist, wofür wir ja immer standen. Ich glaube, es geht darum, den Leuten beizubringen und aufzuzeigen, was kommt da konkret auf sie zu. Ehrlich zu sein, auch zu sagen, pass mal auf, jemand, der tatsächlich in einer Fabrik arbeitet, das wird sich nun mal ändern. Und umso wichtiger ist es, frühzeitig anzusetzen, zu sagen, wo können wir dein Talent denn noch ansetzen? Häufig schlummern da Talente, die keiner irgendwie weiß, weil sich keiner drum kümmert. Und deswegen ist es so wichtig, auch in den Unternehmen diejenigen wirklich fit zu machen und auszubilden, die dann am Ende für solche Veränderungsprozesse ganz vorne stehen und verantwortlich sind. Das sind sogenannte Change Manager, die wirklich das Thema digitale Transformation in der Wirtschaft auch vorantreiben, die zum großen Teil auch wirklich einen psychologischen Background haben, weil sie eben sehen, dass sie die Leute auch, ich sag mal, mental auch an der Stelle mitnehmen müssen, das ist klar. Und am Ende des Tages, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Und daher ist es auch wichtig, dass da Menschen auch erzählen, was uns beim Thema digitale Transformation erwartet.
Heute am Themenabend geht es um die Digitalisierung. In Deutschland sind wir da abgehängt. Wir haben es genannt, hab gerade kein Netz, sind wir beim Thema Digitalisierung hinten an. Wenn Sie Lust haben mitzudiskutieren, wenn Sie ja eigene Erfahrungen, eigene Beobachtungen schildern wollen, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos wie immer über die 08000 44 1777, 08000 44 1777. Welche Erfahrungen, welche Befürchtungen haben Sie vielleicht auch in Sachen Digitalisierung? Wir wollen das gerne mit Ihnen hier besprechen und Ihre Fragen auch beantworten. Peter Schmidt aus Flensburg ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Schmidt.
Guten Abend. Also ich höre das sehr gerne, was Sie dort erzählen, und ich bin ein großer Verfechter der Digitalisierung, denn ich arbeite seit 10 Jahren am Breitbandausbau in Schleswig-Holstein mit. Und ich möchte Mut machen.
Seit 10 Jahren?
Auch wenn ich jetzt ein bisschen Wasser in den Wein kippen muss, denn die 35%, die in Schleswig-Holstein berichtet werden, sind nicht angeschlossen, sondern sie sind anschließbar. Und an der Stelle sehen wir auch schon einen Teil des Problems. Denn wir haben in Regionen, in denen Netze gebaut werden, haben wir Anschlussquoten wie in Nordfriesland von über 80%. Das heißt, 80% der Bürger sind bereit, Verträge einzugehen. Sind also bereit, an der Finanzierung dieser Netze mitzuarbeiten. Aber wir haben uns in gleichen Konstellationen, gleiche Anbieter, gleiche Netzbetreiber, haben wir auch Anschlussquoten von 20-25%. Und da sehen wir, dass das scheinbar doch nicht so wichtig empfunden wird. Und ich glaube, da ist ein Problem zu erkennen, dass wir zwar viel darüber sprechen, über Digitalisierung, es aber noch lange nicht bei uns angekommen ist. Und eigentlich sind wir nicht bereit, für einen Breitbandanschluss mehr als für eine Schachtel Zigaretten zu bezahlen. Und an der Stelle ist eigentlich ein Problem zu finden, dass uns das noch keinen Wert gibt, Thema Breitband.
Darf ich Ihnen als Verbraucher dazu eine Frage stellen? Weil, wie gesagt, ich habe am Anfang der Sendung ja gesagt, ich bin ganz stolz, dass mein Haus in Ostholstein jetzt auch Ende 2019 Glasfaserkabel liegt. Aber ich habe mich auch hin und her gewendet und überlegt, warum soll ich denn auch, ich habe da Telefon, ich habe da natürlich schnelles Internet, aber warum soll ich da am Ende des Monats 48 € bezahlen? Weil das sind dann diese Verträge, die man über 2 Jahre hat und damit wird dann ja geworben. Wenn ich eigentlich nur vielleicht ein bisschen Fernsehen gucken will und E-Mails, also schon schnelles Internet haben will, aber gar nicht das große Paket. Warum muss der Verbraucher am Ende dann doch immer relativ tief in die Tasche greifen? Das haben wir auch das Problem beim Mobilfunk gehabt in Deutschland, weil eben die Versteigerung so teuer war, ist das Mobilfunknetz oder das Handytelefonieren in Deutschland 3-mal so teuer, aber 4-mal langsamer als beispielsweise in Israel oder anderen Ländern. Das verstehe ich nicht. Warum schaffen es andere Länder, einen Internetanschluss günstiger zu legen, und warum muss ich in Deutschland so viel dafür bezahlen?
Also ein Teil, glaube ich, hat damit zu tun, dass viele Länder, mit denen wir verglichen werden, Estland ist zum Beispiel so ein Fall.
Ist klar.
Da kann ich wahrscheinlich die vier größten Städte, Tallinn, Pärnu, Narva, anschließen und damit habe ich vielleicht schon 70-80% der Einwohner erwischt. Da habe ich also sehr gute Skaleneffekte. Das kann ich in Deutschland, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg, in Niedersachsen nicht erreichen. Da sind wir stärker verteilt, ne? Wie allein in Ostholstein, wie viele kleine Dörfer sind da, die da erschlossen werden sollen. Also das liegt, glaube ich, schon daran. Und warum sollten Sie das tun? Weil zum Beispiel in Ostholstein ist es ein Zweckverband. Dieser Zweckverband ist von Gemeinden gegründet. Die Gemeinde sind Sie als Bürger. Das heißt, Sie bauen über den Zweckverband eigentlich Ihr eigenes Netz. Und dann darf es das wert sein. Und die Bürgermeisterin von Mölzen, das ist bei Segeberg, die weiß das gar nicht mehr, dass ich das noch erinnere. Die hat vor 10 Jahren mal zu mir gesagt, wenn wir beim Internetausbau, beim Stromausbau so zögerlich gewesen wären, also unsere Eltern, wie wir heute beim Breitbandausbau, dann hätten wir heute noch keinen Strom in den kleinen Dörfern in Ostholstein. Ja. Und da ist viel Wahrheit drin. Das ist ihr gar nicht bewusst gewesen, glaube ich, was sie da gesagt hat.
Aber wenn ich jetzt...
Wir wollen das...
Ja? Wenn ich jetzt beispielsweise eine Rente bekomme, die jetzt nicht so üppig ist und ich wohne trotzdem auf dem Land und kann mir auch das Leben in der Stadt gar nicht leisten, müsste dann nicht vielleicht auch die Regierung, wir haben ja hier einen Vertreter sitzen am Tisch, müsste man da nicht unterstützen und das vielleicht auch sagen, so okay, wir sind interessiert daran, dass in allen Bevölkerungsschichten tatsächlich Internet auch schnell verfügbar ist, um die Leute weiter mitzunehmen, weiterzubilden und dass man da vielleicht auch nochmal einen Zuschuss bekommen kann. Es wird ja an anderen Ecken und Enden dort auch viel investiert. Also das finde ich, so als Endverbraucher, ich habe mich dafür entschieden, aber ich kann nachvollziehen, dass vielen diese 50 Euro einfach im Monat zu viel sind.
Mhm. Ja, vielleicht auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen, die 50 Euro sind ja auch was wert und wenn sie ihre eigene Immobilie dann anschließen und angeschlossen haben und sich irgendwann entscheiden, was weiß ich, ich möchte da umziehen oder dann ist der Anschluss da und ich glaube, wenn man jetzt weit gehen würde, Förderprogramm für Anschlüsse, wir müssen nicht den Bürger zwingen und das bezahlt ja im Zweifel auch der Steuerzahler, um so ein Förderprogramm dann hinzubekommen, sondern wir müssen es eben anbieten und wir müssen die Haushalte anschließbar machen, aber die letzte Entscheidung muss beim Verbraucher liegen, ob er es möchte. Und die muss im Zweifel, der ein oder andere entscheidet sich so, der andere so. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir zumindest die Möglichkeit bieten, dass man sich anschließen kann, um flächendeckend voranzuschreiten.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Schmidt, geht es Ihnen nicht mehr Mut zur Lücke, sondern mehr Mut gegen die Lücke. Das heißt, andere Finanzierungsmodelle, andere Gestaltungsmodelle, die eben dieses die Digitalisierung in Orten auch möglich machen, in denen es vielleicht so mit der normalen herkömmlichen Technik nicht geht, weil da einfach zu wenig Profit für die ganzen Unternehmen drin hängt. Also Sie sagen, wir müssen schon auch ein bisschen Eigeninitiative entwickeln, damit das auch flächendeckend sich überhaupt durchsetzen kann.
Absolut. Und da möchte ich der schleswig-holsteinischen Politik eigentlich mal über alle Parteien eigentlich ein Lob aussprechen. Denn Danke. Seit 10 Jahren wird über Parteien hinaus von der SPD gestartet und wird fortgeführt. Und auch Gelb-Grün unterstützt das ganze Thema. In Schleswig-Holstein könnte man heute sagen, dass wahrscheinlich für 95% aller Gemeinden ein Glasfaser-Erschließungskonzept inklusive der dahinterstehenden Finanzierung vorhanden ist. Das heißt, in jedem Dorf, in jeder Stadt, mit Ausnahme von Kiel, könnte es passieren, dass ein Breitbandnetz, Glasfasernetz entsteht, wenn der Bürger sich dafür entscheidet. Es liegt nur am Bürger, es liegt nicht mehr an der Finanzierung. Mhm.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt nach Flensburg. Günter Kraus aus Hamburg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe 2 Anregungen. Und zwar erstens, ich habe letztens an einigen Bezirksversammlungen teilgenommen und da festgestellt, dass bei Politikern, die also nicht in ausgesprochenen Fachausschüssen sind, offenbar der Kenntnisstand noch relativ niedrig ist über die Digitalisierung. Das ist die eine Anregung und die zweite Anregung ist, dass meiner Ansicht nach es durchaus also ganz prima ist, wenn die Lehrer geschult werden. Aber es wäre wahrscheinlich also auch gerade an Grundschulen gut, wenn auch auf Elternabenden mal eine Informationsveranstaltung über Digitalisierung stattfinden würde, damit auch Leute, die vielleicht Arbeiter sind oder Ähnliches sind, ihre Kinder auch ein bisschen stärker pushen könnten, sich für Digitalisierung zu interessieren. Das waren meine Anregungen.
Ich gehe mal davon aus, Dijen Onaran, bei Ihnen läuft Herr Kraus damit offene Türen ein.
Ne? Auf jeden Fall. Ich würde mit dem letzten Punkt einmal anfangen, nämlich bei den Schulen. Das ist, wie ich finde, ein wirklich hervorragender Beitrag im Hinblick auch auf die Eltern, diese zu sensibilisieren. Sie haben Sozialisation angesprochen, die von Haus aus vielleicht nicht alle Möglichkeiten haben. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich komme auch aus einer Familie, wo ich sage, ich sag mal, die sind jetzt nicht so die digital affinsten. Meine Mutter hat vor kurzem jetzt sogenannten PC-Kurs gemacht. Sie schreibt mir jetzt auch WhatsApp-Nachrichten. Freue ich mich natürlich mal mehr, mal weniger drüber. Viele Emojis auf jeden Fall. Aber sie hat sich sozusagen damit beschäftigt und macht das wirklich sehr gut. Was mir aufgefallen ist, in dem Moment, wo ich selber gesagt habe, Digitalisierung ist jetzt mein Beruf im Grunde und sie auch mal verstanden haben, ich habe sehr lange gebraucht, ihnen zu erzählen und begreifbar zu machen, was ich eigentlich beruflich mache, haben sie auch das Thema Digitalisierung als Chance gesehen. Daher finde ich die Anregung, das Thema die Eltern einzubeziehen, ganz wunderbar. Wir haben eine tolle Frau bei uns im Netzwerk, die auch Lehrerin in Nordrhein-Westfalen ist und die treibt das Thema Digitalisierung sehr gut in ihrer Schule voran, macht das projektbezogen, lädt aber tatsächlich auch die Eltern ein, aktiv an Digitalisierungsprojekten mitzuarbeiten. Also auch mal zu programmieren, zu schauen, was heißt das eigentlich jetzt mal, so einen Code ins Leben zu rufen etc. Und das hilft natürlich sehr, auch auf der einen Seite den Lehrern zu zeigen, hey, die Eltern sind auch da und auf der anderen Seite den Kindern und Jugendlichen so eine Stütze mit an die Hand zu geben, zu sagen, okay, familiär wirst du auch nicht allein gelassen. Dann zu dem Punkt, was die politische Expertise betrifft, was das Thema Digitalisierung betrifft. Ich habe das ja zu Beginn auch gesagt, dass ich gesagt habe, okay, es fehlt da tatsächlich an Köpfen. Der Meinung bin ich immer noch. Das ist auch unser politisches System. Das ist auch gut so, dass da Menschen gibt. Ich war selber mal auch in der Politik, die sehr lange in Parlamenten sind, immer wieder gewählt werden etc. Das ist so die eine Basis. Die andere Basis aber ist, dass wir wirklich Leute brauchen, die auch mal draußen waren, die wirklich in der Wirtschaft gearbeitet haben und sich dann entschließen, auch in der Politik tatsächlich tätig zu sein. Und die gibt es auch, aber wenig. Und vielleicht hilft es da, wir reden immer über Austauschprogramme in der Wirtschaft, vielleicht hilft es auch mal einem Politiker zu sagen, okay, ich schaue mir das Ganze mal an. Es gibt schon diverse Initiativen, die reisen dann in Silicon Valley und schauen sich dann an, was Mark Zuckerberg bei Facebook macht. Dann gibt es ein Handshake-Foto etc. Aber ich glaube, das ist alles sehr eine Bildsprache. Am Ende des Tages muss es da auch wirklich Expertise geben, mehr als runde Tische wirklich auch mal rauszugehen und zu schauen, okay, was ist in den Unternehmen los.
Lukas Kilian ist Politiker, ist eigentlich Rechtsanwalt, ist aber in die Politik gegangen. Was hat Sie denn veranlasst, sich da jetzt so zu engagieren und möglicherweise dafür Ihre eigene Kanzlei oder Ihren eigenen Beruf ein bisschen hinten anzustellen?
Ja, also mich haben das ganz, ganz andere Themen veranlasst, in die Politik zu gehen, weil unsere Straßen in Schleswig-Holstein so kaputt waren. Aber das muss gar nicht das Thema sein. Ich finde, wir müssen mal in Deutschland, bei jeder Diskussion geht es irgendwann in so ein Politiker-Bashing über. Also da weise ich immer darauf hin, wir haben in Deutschland Wahlen. Da kann sich jeder, die Politiker im Zweifel auch zurecht wählen. Und ich selbst habe miterlebt, ich habe Diskussionen miterlebt mit Angela Merkel, ich habe Christian Lindner erlebt und ich habe in Schleswig-Holstein in der Jamaika-Koalition gerade im Bereich Digitalisierung eng mit Robert Habeck zusammengearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, die wissen ganz genau, wovon sie sprechen. Und es ist immer sehr einfach zu sagen, ach, die da oben, die kennen sich überhaupt nicht aus. Und Herr Kraus, Sie sprachen jetzt von der Bezirksversammlung in Hamburg. Da kann ich mir gut vorstellen, da sitzen Leute, die kennen sich nicht mit der Digitalisierung aus. Ja, aber da wird es auch welche geben, die kennen sich damit perfekt aus. Wir leben nicht in einer Technokratie, wo man in irgendeiner Weise nur Experten in die einzelnen Punkte hinsetzt, sondern das ist eine Volksvertretung. Das heißt, das Volk ist in entsprechend breitem Maße vertreten. Aber so zu tun, als ob Politiker im Endeffekt eigentlich immer nur in runden Tischen sitzen würden und keine Ahnung davon haben, wovon sie sprechen, den Vorwurf muss ich entschieden zurückweisen, und zwar was alle Parteien angeht. Also wirklich über Parteigrenzen hinweg können sie in Digitalthemen intensive und hochkomplexe Themen mit auch Spitzenpolitikern diskutieren, die sich eben nicht hinter irgendwelchen runden Tischen verstecken wollen.
Wenn ich da noch mal ganz kurz
einpumpe. Das dürfen Sie jetzt leider nicht.
Weil, ja, okay.
Es tut mir leid.
Also es ist definitiv nicht so, das kann ich sagen. Vielleicht müssen auch Politiker so ein bisschen daran arbeiten, dass sie dann vielleicht das Image verändern.
Ja, wie sollen wir das Image verändern? Ich sag's Ihnen jetzt. Also Sie sagen, Sie haben es in dieser Diskussionsrunde, glaube ich, drei oder vier Mal gesagt.
Wir wollen das Politiker-Bashing in der Tat nicht weiter ausbauen. der Gedanke liegt zumindest nicht ganz fern, dass natürlich durch ein relativ altes Parlament, zumindest in den vergangenen Jahren, dass da auch wenige, ich würde mich da ja auch mit dazu zählen, wenige sind, die sich mit Digitalisierung überhaupt ernsthaft frühzeitig beschäftigen, haben also gesagt, okay, das machen meine Kinder, da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Ja. Und es ist ja schön, wenn jetzt so junge Leute wie Sie kommen und sagen, wir machen da jetzt mal ein bisschen, wir geben da mal ein bisschen Gas in dieser ganzen Geschichte. So, Hugo Kranzusch aus Braunschweig ist noch am Telefon. Herr Kranzusch.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe also das die ganze Zeit schon verfolgt. Ich bin also eigentlich lizenzierter Funkamateur, mache aber nichts mehr. Was ich überhaupt nicht begreife, ist, 5G ist in Ordnung, dass sich drum gekümmert wird, aber erstmal ein paar Dinge vorweg. Erstmal haben sie in Niedersachsen vor ein paar Wochen angefangen, die Leute zu bitten, die Funklöcher zu sammeln, die es gibt. Ich glaube, das haben sie in Schleswig-Holstein auch mitgemacht. Da gibt es ein Amt, das ist bundesweit bekannt. Das hat auch die Fachleute, glaube ich, noch davon. Das war früher ja mal die Bundespost, die das hauptberuflich gemacht hat. Da haben sie uns Funkamateure immer versucht zu kriegen. An Bahnstrecken, an Autobahnstrecken das zu machen, von da aus könnte man weitergehen und dafür könnte man auch Fachleute ranziehen. Die gibt es mit Sicherheit. Dann habe ich mit einem halben Ohr vorhin mitgekriegt, dass da eine Arzt auch hier aus Braunschweig gesagt hat, ja, wegen der Strahlung und hat auch zum Teil recht. Wenn man aber Antennen in kleinen Mengen setzen würde, könnte man die Strahlung runterdrehen. Man muss nicht mit hoher Leistung fahren, dann kann man die runterdrehen. Und wie gesagt, erstmal G3, G4 bundesweit überhaupt mal verteilen und dann können Sie von 5G reden. Und nicht mit 5G jetzt schon anfangen, mit den Zahlen um sich zu schmeißen. Wie gesagt, ich gehöre zu den blinden Leuten. Ich benutze nicht das iPhone. Ich will auch keins. Ich benutze das Ding von der anderen Konkurrenz, wo die Deutschen nämlich die Sprachausgabe entwickelt haben aus Oldenburg, die auch relativ gut funktioniert. Erst alles flächenmäßig langsam abdecken. Es gibt nämlich in vielen Orten auch alte, ansässige Leute, die sagen, ach, sowas brauche ich nicht. Und hinterher, wenn sie denn Hilfe brauchen, dann heißt das, ja, der Bauer da und da hat gesagt, wir brauchen keine Masten. Und hinterher beschweren sich die Leute.
Okay, vielen Dank nach Braunschweig.
Nacheinander, okay. Alles nacheinander und dann das Große und alle an einem Strang ziehen und dann kann man uns auch ranholen und die Funkamateure ranholen zum Helfen.
Okay, vielen Dank, Herr Kranzusch, nach Braunschweig. Ja, das war ja wieder ein Appell für bedächtige Schritte in eine doch ja sich dynamisierende Digitalisierung, in der wir auch unseren Anteil haben wollen. Ist das so ein bisschen auch die Quintessenz dieser heutigen Sendung des Themenabends? Ich würde unseren drei Gästen nochmal die Chance geben wollen, das vielleicht noch ein bisschen einzuordnen. Also was glauben Sie, wie müssen wir jetzt weitermachen? Wir haben vorhin gesagt, wir müssen jetzt schneller loslegen, wir müssen nicht noch einen Arbeitskreis gründen, müssen uns nicht nochmal zusammensetzen, wir müssen auch Bedenken ausräumen oder vielleicht mal hinter uns lassen. Aber was sollen wir jetzt tun, Tijen Onaran? Vielleicht mit einer kurzen Bilanz der Sendung oder mit dem, was Sie jetzt erwarten?
Es braucht auf der einen Seite Mut, es braucht Machen und es braucht die Menschen. Und es geht weder um Politiker-Bashing noch um Wirtschafts-Bashing, whatever. Es geht darum, dass jetzt die Dinge umgesetzt werden, dass Unternehmertum gestärkt wird in Deutschland, dass wir die Bildung mitnehmen etc. Wir haben lange genug gewartet, wir tun jetzt auch einiges. Es kann von der Geschwindigkeit her nochmal Speed aufnehmen, sozusagen wie es auch in der Startup-Szene so schön heißt, das Ganze nochmal skalieren und vor allem, glaube ich, ganz, ganz stark daran, das international zu denken. Wir müssen global denken, um lokal zu handeln. Und ich glaube, da sind wir schon, haben wir die ersten Steps gemacht, aber es geht immer besser.
Lukas Kilian, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Schleswig-Holstein.
Einmal ganz kurz zum Hörer noch. Es ist in Niedersachsen ja so, dass der Wirtschaftsminister auch sehr deutlich gesagt hat, Niedersachsen hat im Mobilfunkausbau versagt und man muss jetzt bis 2021 will er 4G erstmal flächendeckend hinbekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz sollten wir jetzt nicht sagen, ach, weil das noch nicht erreicht ist, machen wir bei 5G erstmal gar nichts. Da würde ich meiner Vorrednerin zustimmen. Wir müssen zusehen und was ich wichtig fände, ist, dass wir das ganze Thema Digitalisierung auch noch größer sehen als Infrastruktur, dass wir darüber reden, dass wir die mit dem Online-Zugangsgesetz Verwaltungsleistungen digitalisieren, dass wir es eben hinbekommen, nicht analoge Prozesse in einen digitalen Prozess zu transferieren, sondern uns neue Wege ausdenken und da schneller werden und dann auch vielleicht gerne noch eine Schippe drauflegen, als das, was die Bundesregierung uns gerade vorgeschlagen hat.
Nils Kinke.
5G ist schon da, wir testen es schon im Hafen, es ist da, auch das Glasfaserkabel. Mhm. Wir können optimistisch nach vorne gucken und lernen damit. Insofern freue ich mich auch, die ganzen Anwendungen auszuprobieren. Und wie gesagt, wer nicht mitmachen will, der kann auch mal sein Handy ausmachen.
Digitaler Rückzug.
Wir holen auf bei der Digitalisierung. Hab gerade kein Netz, gehört der Vergangenheit an. Vielen Dank unseren Gästen. Lukas Kilian, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Tijen Onaran, Vorsitzende von Global Digital Women. Und Nils Kinke, NDR-Info-Fachredakteur für Netzwelten. Bei unserer heutigen Sendung, bei unserem Themenabend, sind wir beim Thema Digitalisierung abgehängt. Die Redaktion der Sendung hatte Verena Gonsch. Morgen gibt es eine Redezeit wieder um 21.05 Uhr. Das Thema dann Streit um die Homöopathie. Wie sinnvoll sind eigentlich Globuli? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen, vielleicht ja am schnellen Internet beteiligen, unter ndr.de/redezeit. Morgen geht es um den Streit um die Homöopathie. Wir haben gesagt, wie sinnvoll sind eigentlich Globuli? Das wollen wir morgen mit Ihnen diskutieren in der Redezeit ab 21.05 Uhr. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen jetzt einen schönen, entspannten Abend. Natürlich mit uns mit NDR Info. Gleich gibt es die Nachrichten und danach Play Jazz. Heute mit Michael Lages. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.